Lauchis, seid ihr da draußen? Wer ist da jemand an der Leitung?
Lauch Nation.
Jano, da bist du ja, wenigstens eine vertraute Stimme, wunderschön.
Wir haben noch uns, Lukas.
Wir haben immer noch uns. Es gibt doch auch so ein geiles, wie heißt denn das Filmzitat?
Ich weiß gerade gar nicht, was du meinst.
Nee. Uns bleibt immer noch Paris.
Ach so, ja, das ist aus Casablanca. Das sagt ja ganz am
genau.
Ende.
Uns bleibt ja immer noch das Quarantäne-Homeoffice.
Ja, uns bleibt immer noch der goldene Lauch. Ich hoffe, das gilt auch für euch, Lauch Nation. Herzlich willkommen zur neuen Folge. Oh. Euch bleibt immer der goldene Lauch.
Der goldene Lauch bleibt euch immer, es ist die Konstante der Geschichte, könnte man sagen. wir sind bei Folge 19, das ist jetzt auch praktisch so ein bisschen ja kurz bevor unser erstes kleines, oder wenn man so will, unser zweites kleines Jubiläum kommt. Die zweite Zehnerreihe ist voll dann beim nächsten Mal. Wir haben jetzt, bevor dann ja nächste Woche praktisch die große Party abgeht mit Folge 20, haben wir jetzt nochmal so eine kleine experimentelle Sache mit euch da vor den mobilen Endgeräten angeteased.
Richtig wir experimentell, haben, Instagram.
ja, genau. So eine kleine Indie-Plattform, ne?
Ja.
Ja, wir haben euch da zwei Filme zur Auswahl gestellt, die wir beide zusammen in gewisser Weise geguckt haben. Also oftmals ist es ja so, bei unserer ersten Kategorie, wo wir so darüber schnacken, was wir so gesehen haben, der eine hat das geguckt, der andere das. Manchmal gibt es zwar Überschneidung, aber jetzt haben wir wirklich mal nur einen Film, wo wir da diesmal in der Kategorie darüber sprechen. Und den durftet ihr auswählen. Und den werden wir jetzt mal ein bisschen länger besprechen und ein bisschen analysieren und mal gucken, wie uns und euch das so gefällt. Lasst das uns gerne natürlich immer wissen, per persönlicher Nachricht oder Kommentaren dann, wie ihr das findet, ob wir das nochmal machen sollen. Tja, was soll man sagen? Damit sind wir praktisch schon mittendrin in unserer ersten Kategorie.
Ich weiß nicht, was du letzten Monat getan hast.
Ja, und wir hatten zur Auswahl The Purge oder Dirty Dancing, wurde ja bei Instagram gefragt. Ist, fand ich toll. Wir haben das auch gemacht, weil die sich sehr stark unterscheiden.
Ja.
Ja, und was hättest du gedacht? Also fandst du es eine gute Wahl? Was hättest du gedacht? Bist du zufrieden mit der Wahl der Zuschauer?
Ich bin auf jeden Fall zufrieden. Ich hatte bei beiden Filmen gedacht, die will ich mal gucken. Ich habe Dirty Dancing natürlich irgendwie auf jeden Fall schon mal in irgendeiner Weise mitgeguckt, als meine Schwester und meine Mutter den gesehen haben, als ich ein Kind war oder so. Aber noch nie so systematisch an einem Stück. Und genau, also ich hätte tatsächlich damit gerechnet, dass Dirty Dancing mit weitem Abstand die Abstimmung gewinnen würde. Davon bin ich ausgegangen tatsächlich. Wie ging dir das?
Ja, hätte ich auch gedacht. Ich hätte auch gedacht, dass Dirty Dancing das Rennen macht, weil ich hätte auch gedacht, vielleicht interessiert es die Leute eher, dass wir einen Film wie Dirty Dancing gucken, der ja unseren sonstigen Sehgewohnheiten ein bisschen widerspricht. Also es ist ein Film, den wir... Also von der Art her gucken wir solche Filme sonst selten und sprechen selten über solche Filme. Also ich will den jetzt nicht in irgendeine Schublade packen. Das tut dem Unrecht, glaube ich. Aber deswegen hätte ich gedacht, und ich dachte auch, The Purge interessiert nicht so viele Leute. Aber nun gut, wir durften uns praktisch gleichzeitig, haben wir uns The Purge angeguckt. Und natürlich würde mich interessieren, wie ihr das fandet. Ich hätte auf jeden Fall Bock, das nochmal zu machen, so eine Abstimmung. Das ist irgendwie lustig. Das übernimmt einfach so dieses Dilemma, dass man sich nicht entscheiden kann, welchen Film man gucken soll.
Ja, stimmt.
Indem man so ein bisschen gezwungen wird.
Es ist auch so, dass da nochmal vielen Dank an die, das muss man jetzt mal kurz, so eine Prominenz muss man hier mal erwähnen. Tatsächlich hat die Chefin des Filmfestes Osnabrück, Wir sind ganz gut bekannt und sie hat mich darauf hingewiesen, oder uns, beziehungsweise dich und mich, Jano, dass das Dirty Dancing interessanterweise, obwohl wir ja beide jetzt damit gerechnet haben, dass der auf jeden Fall gewinnt, weil es der bekanntere Film vielleicht auch, ich habe auch so gedacht, wie du meintest, so, dass die Leute vielleicht interessiert, ob wir den jetzt total scheiße finden oder ob wir den auch mögen, war wohl tatsächlich, da danke nochmal für den Tipp, tatsächlich wohl ein ganz kleines Indie-Projekt, als der herauskam. Und niemand hätte damit gerechnet, dass dieser Film mal irgendwann zu den bekanntesten Filmen aller Zeiten zählen wird. Und war ein totaler Überraschungshit wohl damals. Und auch ja mit seinem Thema Abtreibung in gewisser Weise damals, in der damaligen Zeit noch sehr brisant. Und das hatte ich so auch noch gar nicht. Also man verbindet mit Dirty Dancing ja sonst immer nur Kitsch eigentlich, ne? Und das war irgendwie mal ganz spannend zu hören.
Ja, deswegen, das meinte ich auch sozusagen, ich glaube, man tut ihm auch Unrecht, wenn man in diese Kitsch-Schublade steckt.
Ja,
ich glaube,
ja. Die
Nachricht oder beziehungsweise der Hinweis, dass der eine total interessante Produktionshistorie hat, das war mir tatsächlich vorher auch nicht bewusst,
gar nicht.
Dass es erstmal ja wohl sehr schwierig war für die Macher, diesen Film überhaupt in die Gänge zu kriegen und finanziert zu kriegen und so.
Der Regisseur ist übrigens derselbe Regisseur, der später Filme wie Sister Act und so gemacht hat. Also das war auch kein One-Hit-Wonder. Also der hat durchaus nochmal auch berühmte, wenn man so will, Filme mit Musikthematik gemacht.
Ja, interessanterweise hat mir das Lust gemacht, den Film jetzt tatsächlich dann einfach nochmal zu
gucken. Auf jeden Fall, mir auch.
Wir stehen einfach so lange zur Abstimmung, bis der gewählt wird.
Und einen interessanten Funfact möchte ich noch sagen, da müssen wir zu The Purge natürlich kommen.
Ja.
Interessanter Funfact ist, Jennifer Grey, die ja Baby spielt in dem Film, die Hauptrolle, ist tatsächlich erst kurz vorher überhaupt erstmal auf der großen Leinwand richtig zu sehen gewesen. Und zwar in welchem Film, Jano?
Weiß ich nicht, kenne ich den?
Kennst du und liebst du.
Kurz vorher, wann ist
der Genau ein Jahr vorher ist sie praktisch mit einem anderen Schauspieler, der auch da das erste Mal so richtig zu sehen war, praktisch berühmt geworden.
Oder ja, ich habe eine Vermutung, weil du mich das jetzt fragst. Ist es Ferris Blau?
Richtig. Jennifer Grey spielt die Schwester von Ferris Bueller. Und Ferris macht Blau, auch ein fantastischer Coming-of-Age-Komödie, Highschool-Komödie, mega, mega gut. Große Empfehlung. Da spielt sie das erste Mal eine etwas tragendere Rolle. Und ist ja in einer Szene auch länger mit Charlie Sheen zu sehen, für den das auch so eine Art Debüt war damals.
Genau. Ja, interessant fand ich auch den Hinweis, dass die Drehbuchschreibung von Dirty Dancing ist, ich muss den Namen nachgucken, Elena Bergstein, für die war der Film wohl in gewisser Weise autobiografisch, das fand ich super spannend.
Oh wow, ja.
Aber es wurde für The Purge abgestimmt. Wir können jetzt nicht über Dirty Dancing und Ferris macht Blau reden, wenn wir eigentlich.
Ja, ich wollte nur noch mal den Verlierer würdigen, wenn man so möchte.
Der Verlierer ist auch der zweite Gewinner.
Genau.
Okay, okay, Jano, The Purge.
The Purge ist aus dem Jahr 2013. Vom Produktionsstudio Blumhouse. Das ist ein sehr namenhaftes Studio im Horror. Horror-Genre, ich weiß gar nicht. Weißt du noch gerade, was die so für Filme sonst so gemacht haben?
Die sind für irgendeinen Film sind die auch berühmt geworden. Ich glaube,
Paranormal Activities.
Ja, genau.
Also,
ja,
genau.
Stimmt, yes. Die haben eigentlich Insidious gemacht, The Visit und also es gibt ja von Insidious gibt es ja mehrere schon.
Ja.
Ja, weiß ich. Also Sinister haben die, glaube ich, auch gemacht.
Die haben
mehr gemacht, als ich kenne.
Ah ja, guck mal, zuletzt produzierte Filme von Blumhouse Productions, Fantasy Island, Der Unsichtbare, beide von diesem Jahr. Get Out ist auch von denen produziert. Und auch letztes Jahr Black Christmas, du hast recht, die letzten Filme von M. Night Shyamalan haben die auch gemacht, wie The Visit. Und ich meine, die stecken auch bei Split mit drin. Oder beziehungsweise Glass, da bin ich mir aber gerade nicht ganz sicher.
Split,
genau, bei Split
Glass
auf jeden
auch.
Fall. Ja.
Ja, die haben das produziert.
Also man könnte sagen, die stecken inzwischen hinter fast jedem Horrorfilm.
Ja, da werden wir, glaube ich, später in dieser Folge nochmal drüber sprechen.
Ja, aber das könnte sein. Ja, und das muss einfach erwähnt werden. Also erstmal, Regisseur ist James DeMonaco, kann man woanders her kaum kennen, hat aber die ganzen Purge-Filme gemacht. Es gibt ja inzwischen, glaube ich, 4 Stück und auch 2 Staffeln von einer Serie gibt es, glaube ich, auch inzwischen. Ne?
Ja.
Aber einen Mann müssen wir natürlich noch ehren, der daran beteiligt ist.
Ein alter Bekannter von uns sozusagen.
Unser Lieblingsregisseur Michael Bay. Wirklich für viele, viele gute Filme bekannt. unter anderem Pain and Gain. Und ja, Michael Bay scheint irgendwie was übrig zu haben fürs Horrorgenre. Der hat nämlich ganz, ganz, ganz viele Horrorfilme produziert in den 2000er Jahren und auch so ungefähr jedes Remake von irgendeinem Horrorklassiker, was mich dann schon wieder stören würde, ihn einen großen Horrorfan zu nennen, wenn er einfach jeder Klassiker durfte jetzt unter seiner Geldspritze nochmal neu gemacht werden. Ist doch toll.
Ja, soll ich dazu kurz was sagen?
Bitte.
Ich möchte die Ehre von Michael Bay retten, natürlich.
Ja.
Das klingt jetzt so, als hätte er nur scheiß Horrorfilme produziert, ne? Der hat übrigens A Quiet Place auch gemacht.
Ja, ich weiß, ja.
Nur zur Info, der ist sehr toll, die fanden wir beide toll. Ansonsten hat er tatsächlich wirklich alle Horror-Remakes produziert, ne? Muss man auch immer fragen, was heißt das genau?
Was ich interessant finde dabei ist, Michael Bay ist ja hat ja selber noch keinen Horrorfilm gedreht. Das wäre ja eigentlich mal ganz schön. Das würde ich mal ganz gerne von ihm sehen. Also klar, er hat viele Horrorfilme für mein Gefühl gedreht, weil ich diese Filme immer durchlebe, würde Michael Bay mich persönlich verfolgen. Aber das wäre doch mal toll. Ich würde mich mal freuen, wenn Michael Bay mal einen Horrorfilm machen würde.
Ich weiß nicht, ob ich dem was zutraue. Das wäre interessant. Ich würde auch gerne mal sehen, dass Michael Bay sich mal ein anderes Genre rantraut. Aber man kann ja ein bisschen, ist es ja auch so, dass Michael Bay sein eigenes Genre schon entwickelt hat. Michael Bay-Filme sind ja so eine Sache für sich.
Bay.
Okay.
Ja.
Ja, genau. Weiter mit Rahmenfakten für The Purge.
Das war es eigentlich, was ich noch dazu sagen wollte. Hauptdarsteller, es geht ja um die Familie Sandin. Und Hauptdarsteller ist Ethan Hawke zum einen, das ist der Familienvater, und die Familienmutter ist Lena Headey. Die dürften viele Hörerinnen und Hörer kennen als Cersei Lannister aus der Game of Thrones Reihe, also eine der tragenden Figuren in der Serie Game of Thrones. Sonst ist sie ja aus Filmen nicht so super bekannt, sie war in 300 damals, glaube ich, zu sehen. Da kann er sie noch von kennen, aber genau. Und ansonsten...
Ja, ein Lannister bezahlt immer seine Schuld, oder wie war das?
Richtig, richtig. Und die anderen Schauspieler sind alle nicht großartig bekannt. Genau. Magst du einmal irgendwie erzählen, worum es so im Prinzip geht?
Ja, ich wollte kurz gucken, ob man sie noch woanders herkennt. Sie ist übrigens richtig genial als Bösewicht in der Neuverfilmung von Dredd. Aber das ist eine ganz andere Geschichte. Ist sie wirklich cool in dem Film. Ja, es geht um die dystopische Zukunft, das Amerika im Jahr 2022.
Mittlerweile die weit ist das entfernte so. Zukunft, ja.
Ja. Der Film ist ja von 2013, da war das immerhin noch 9 Jahre.
Ja.
Und da ist es so, dass es gibt sowas wie die neuen Gründerväter und aufgrund von zu viel Verbrechen und Gewalt und Armut hat sich Amerika anscheinend entschlossen, einmal im Jahr die sogenannte Purge-Nacht zu veranstalten. In dieser Nacht werden sämtliche Verbrechen für 12 Stunden lang legal, inklusive Mord. Und die Leute zelebrieren das und feiern das so ein bisschen, als wäre das irgendwie Thanksgiving oder so. Mhm. Und es ist sozusagen jetzt der Abend, oder der Purge-Abend ist gekommen. Familie Sandlin, heißen die Sandlin oder Sandlin?
Sandin heißen die.
Ach, Sandin. Ja, das habe ich mir den ganzen Film gefragt.
Die Sandins werden die am Ende auch einmal genannt. Genau,
er ist so ein Corporate Guy, so ein Typ, der Sicherheitssysteme verkauft, ist reich geworden, irgendwie logisch, und dann haben die sich da so ein sehr mondänes Schlösschen hingebaut in einer Besserverdiener-Gegend in Amerika.
Ja.
Und wollen dann diesen Purge-Abend da zusammen in dem abgeriegelten Haus. Dann geht aber was schief. Der Sohn lässt aus Mitleid einen Flüchtenden ins Haus, macht dafür kurz die Sicherheitssysteme hoch und ja, man könnte sagen, dann nimmt die Geschichte ihren Lauf, dann überschlagen sich die Ereignisse. Kommen dann mehrere Besucher zum Haus der Sandins.
Genau.
Mehr will ich jetzt gar nicht verraten, ehrlich gesagt.
Genau, also dieses Experiment, was wir hier gemacht haben, sollte ja auch eigentlich dazu dienen, dass wir eben einen Film mal zusammen analysieren, auch jetzt in die Tiefe gehen, so ein bisschen, alle, die dazu Lust haben in der Lauch Nation, den auch gerne selber gucken können. Viele haben ihn vielleicht schon gesehen, es gab ihn bis vor kurzem noch auf Netflix, inzwischen gibt es ihn allerdings nur noch auf Amazon Prime, wenn ich das richtig sehe. Genau, und dann kann man da praktisch mitfachsimpeln in seinem Kopf. Aber wir müssen nichts weiter spoilern. Das finde ich auch. Hier und da wird es vielleicht ein paar Spoiler geben, wenn wir jetzt drüber quatschen. Ne?
So die Frage. Ich würde sagen, ab hier kann es zu Spoilern kommen, weil es ist ganz schwer über diesen Film zu also es ist natürlich ganz schwer über einen Film zu sprechen, wenn man gar nicht spoilern soll. Wenn wir jetzt sozusagen da ein bisschen was drüber sagen. Es kann jetzt ab hier zu Spoilern kommen. Also wer den gerne noch gucken möchte oder ihn noch nicht kennt und weiß, er möchte ihn irgendwann gucken, sollte ab hier vielleicht irgendwie 10 Minuten nach vorne springen oder 15.
Ja.
Ich mache nochmal so ein kleines. Angucken oder, der kann sich diese Folge danach anhören.
Ich mache nochmal so ein kurzes. Ich mache nochmal hier so eine kurze Spoilerwarnung.
Ja, das ist gut. Das war die Quiz, Spoiler. Ja.
Das war einer unserer Quiz-Buzzer. Ja, Jano, sag doch mal.
Wer hat das Quiz eigentlich nochmal gewonnen?
Ja, ich glaube, das stand Spaß zu Spaß am Ende.
Ja, es hat sich niemand verletzt, das war toll. Ja, zurück zu The Purge. Ja. Da hat sich definitiv nämlich jemand verletzt.
Ja, aber sagen wir, sie waren so schnell tot, dass sie kaum verletzt waren eigentlich.
Ja, es stand auch Spaß zu Spaß, ja.
Sag mal, was fandest du an dem Film gut?
Im Prinzip fand ich die Grundidee ganz interessant, dass diese Purge, also es ist natürlich sehr krass und auch sehr absurd. Also ich hoffe wirklich, und ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass das wirklich Realität wird, weil dafür ist es zu abgedreht und zu krass, diese Idee. Mhm. Die Idee ist aber für so einen Horrorfilm, die leben ja auch ein bisschen von krassen und abgedrehten Ideen, finde ich die cool, weil das gab es vorher noch nicht, sowas in einem Horrorfilm. Und ja, es ist ein interessantes Gedankenkonstrukt, eine interessante Ausgangslage, das fand ich schon cool. Und ja, jetzt muss ich schon fast das zum ersten Mal spoilern. Also ich finde diese Grundidee und diesen Unterton, den dieser Film mit dieser Idee sozusagen anspricht, ganz interessant. Kann man gut darüber diskutieren und also warum das bescheuert ist, ehrlich gesagt. Was ich auch gut fand, ist der Film sehr kurz und knackig war. Der hat sich jetzt nicht aufgehalten mit unbedeutenden Sachen oder er ist nicht irgendwie zwischendurch langweilig geworden, sozusagen, weil er dann mal zu lahm wurde. Das ist bei Horrorfilmen immer ganz schwierig und das hat diesem Film sehr gut gelungen. Im Prinzip muss man auch sagen, er hat das eingelöst, was er versprochen hat. Und es klopft irgendwann so ein Typ an der Tür. Ne? Wir können jetzt ja ein bisschen spoilern hier. Dieser blonde Typ, Henry.
Über den müssen wir reden, ja.
Der hieß Henry, glaube ich. Den fand ich am Anfang ziemlich cool, als er da an der Tür stand und da so dann erst hat er eine Rede geschwungen und dann haben die sich auch nochmal unterhalten, so durch den Türschlitz. Naja, den fand ich schon irgendwie cool, auch weil der ist irgendwie abgedreht und so, aber den fand ich...
Laut Wikipedia hat er übrigens keinen Namen.
Henry heißt er doch, oder nicht?
Nein, der Schauspieler, nee, das ist er nicht. Der Henry ist der Freund der Tochter. Der Schauspieler heißt Rhys Wakefield. Ich kenne ihn tatsächlich auch noch aus einem anderen, aus einer Serie. Zwar spielt er in der dritten Staffel von True Detective mit. Und der heißt einfach nur Anführer von den sogenannten Freaks, die dann da am Ende auftauchen. Genau.
Ja, genau. Das fand ich, den fand ich irgendwie interessant, die Figur. Also die war so ein bisschen. Ne, das muss ja nicht immer genial geskriptet sein, das war schon interessant. Ja, die ersten 20 Minuten fand ich auch spannend. Da wird das so ein bisschen etabliert, das Ganze, und man fragt sich dann, wie das so ist, wenn gepurcht wird. Das fand ich auf jeden Fall gut.
Ja, vor allem, das muss ich muss es jetzt mal kurz hier an dieser Stelle an die Lauch Nation kurz weitergeben. Es ist so, dass ich in letzter Zeit mit unangenehmer Regelmäßigkeit von Jano immer so Nachrichten auf WhatsApp bekomme mit, wenn du dann und dann nicht vor Ort bist, wenn du dann und dann nicht rangehst, dann beginnt hier bei dir die Purge. Und ich möchte einfach nur mal nach draußen einmal kurz geben, Hilfe, Hilfe. Ja, wenn ich da einmal kurz reingrätschen darf, ich sehe das genauso. Ich finde den Bösewicht, also das ist ja in gewisser Weise der Bösewicht, dieser Typ, der dann da der da seine Rede schwingt vor der Haustür, den finde ich auch cool, weil der so ein schleimiger Typ ist. Ich mag die auch immer. Das ist zum Beispiel hier bei Django Unchained, ist es der Calvin Candy von Leo DiCaprio, der auch so ist, die so sozusagen betont zivilisiert sind, aber eigentlich ganz unzivilisiert, ne? Das ist irgendwie immer eine coole Mischung bei einem Bösewicht. Ich finde es auch geil, dass man am Ende sieht, dass er so eine Art Harvard-Jacke oder so anhat. Ja. Also er sagt ja auch, wir sind sehr gebildet oder so, sagt er. Und das ist ja auch so ein bisschen das Prinzip dieser Purge-Nacht, dass praktisch die Gebildeten und Besserverdienenden, also die Oberschichten, die haben praktisch ihre Gewaltfantasie in Gesetz gegossen, wenn man so will.
Ja, jetzt geht es ja direkt in die philosophische Analyse über.
Ja, der Mann, ne, der Mann, den die da rein, oder den der Sohn von diesen Sandens da aus Mitleid reinlässt, das ist ja betont ein Obdachloser. Ja,
Betonten
sag ruhig.
Obdachlosen. Ja, die nennen
Ja.
den auch die ganze Zeit obdachlosen Penner.
Genau, meine ich,
Ja.
ja.
Ja, in diesem Film ist wenig subtil, muss man, finde ich, sagen.
Das kann man auf jeden Fall sagen.
Also die Botschaft, wenn der Film irgendwas wie eine Botschaft haben will, die wird einem eingehämmert. Das subtil ist in diesem Film nichts. Das
Ja.
ist mir, das ist einmal auch nach 2 Minuten ungefähr, ist mir das klar geworden. Das fängt schon damit an. Der fängt auch damit an, dass er von der Arbeit nach Hause fährt.
Ja.
Und dann noch so Gespräche führt, und dann trifft er da noch, und die Frau trifft da noch irgendwie die Nachbarn auf der
Ja,
Straße.
genau.
Und da dachte ich schon, ach, okay, das sind jetzt also die Nachbarn. Die werden jetzt also kurz etabliert, die Figuren, damit wir die später
Ja.
wiedererkennen. Das war das war nicht subtil. Man hat das richtig
Ja,
gemerkt.
wie
Und genau
subtil.
das ist letztendlich auch eingetroffen. Die tauchen irgendwann wieder auf,
Richtig,
und
richtig, ja.
taucht darauf an, dass man denkt, ach, die kenne ich, das sind die Nachbarn. So
Ja,
ungefähr.
und es ist auch so, dass sie ja sogar da schon zu ihr sagt, ja, manche in der Nachbarschaft meinen, ihr habt
Ja.
euch auf unserem Rücken bereichert oder so. Da dachte ich auch so, ja, klassischer Satz, den man einfach so raushauen würde in so einer Konversation. Also ich meine, dass man irgendwie so passiv-aggressiv ist oder so, ja, aber die hat halt praktisch, also der Drehbuchautor, der auch gleichzeitig Regisseur ist, hat sich gedacht, das möchte ich, dass es meine Zuschauer jetzt, dass es bei denen ankommt als Text. Und deswegen lasse ich den einfach sagen. Also man könnte sagen, er hat an mancher Stelle sein Innovationsblatt verwechselt mit dem Drehbuch. Also
Ja,
nee,
was ich ja.
wie nennt man sowas? Sein Pitch. Er hat sein
Ach
Pitch
so,
in
ja.
gewisser Weise mit dem Drehbuch verwechselt, an manchen Stellen.
Ja, sagen wir an manchen Stellen.
Hast du noch was, was dir richtig gut gefallen hat oder gut gefallen hat?
Ich habe mich ein paar Mal, also vor allem gegen Anfang, durchaus so, fand ich spannend, und einmal habe ich mich sogar erschreckt. Am
Wann
Anfang, da
denn?
steht die Frau in der Küche, irgendwie so, bevor das alles anfängt, steht sie in der Küche, und dann fährt der Sohn mit dieser komischen, diesem creepigen Puppenfahrzeug da, das er sich da gebaut hat,
Ja,
mit
ja.
dieser draufgebauten Puppe da rum, und beobachtet sie so von hinten und fährt sie so an, und sie erschreckt sich so. Und da habe ich mich kurz erschreckt, weil ich auch nicht ganz, da war ich noch nicht so darauf vorbereitet, was da sozusagen jetzt die
Okay.
Stimmung vom Film ist. Das war eigentlich das Einzige, was ich mich wirklich erschreckt habe, muss ich sagen.
Aber
Aber
da, also das würde mich nochmal interessieren, weil du hast jetzt gerade gesagt, die Stimmung, du warst noch nicht so in the mood, dass es schon losgeht, sage ich mal so wahrscheinlich, ne?
ja, also man ist natürlich von Anfang an, weiß man ja, was für ein Film das ist, und man ist natürlich in
Ja,
Anfang
ja.
darauf vorbereitet, dass es das irgendwie gruselig oder spannend wird.
Ja.
Ja, aber das war ja sozusagen dann der erste Schocker in dem Film.
Ja.
Davor haben die ja nur alle diesen Feierabend-Talk gemacht.
Total. Das sehe ich genauso wie du. Nur mich hat dieser Schocker schon gestört, weil es nämlich so offensichtlich ist, dass sie die Kühlschranktür aufmacht und die Kamera einfach auf diesem vollkommen unbedeutenden Shot stehen bleibt für 5 Sekunden, damit sie die Kühlschranktür dann wieder zumacht und dahinter plötzlich jemand steht. Das.
Ja, geil finde ich ja noch, da stand ja noch nicht mal jemand, das war nur dieser Vogel mit
Ach
seinem
ja,
Roboter
stimmt.
da.
Aber
Die
das,
Puppe fand
also.
ich irgendwie auch ganz lustig. Ne? Er hat ja so ein
Ja.
vierrädriges
Ja, das Teil ist cool, ja.
Fernsteuerauto, und dann hat er so eine halb zerstörte Puppe mit roten Augen da so drauf gebastelt, die dann
Ja.
lautlos durchs Haus fährt. Das ist auch irgendwie, ja, ist ein cooler Junge.
Ich muss sagen, du hast ja jetzt schon gesagt, du fandest den Bösewicht gut. Das geht mir auch so.
Am Anfang.
Genau. Was ich auch ganz cool fand, was ich mal herausheben möchte, ist, was ja oft an Horrorfilmen kritisiert wird, ist, dass sie so unlogisch sind. Also, dass in gewisser Weise immer bis zur letzten Sekunde gewartet wird, dass jemand getötet wird, damit dann doch eine Sekunde vorher noch jemand gerettet wird. Das kommt in The Purge auch vor. Keine Angst, es gibt auch viele Rettungen auf die letzte Sekunde, keine Angst. Also total lame. Aber es gibt tatsächlich zwischendrin auch mal so eine kleine Phase, wo, das ist zum Beispiel ein kleiner Moment, den möchte ich hervorheben. Ethan Hawke, der Hauptdarsteller, ist irgendwann unterwegs und versucht sich halt zu verteidigen und jagt dann halt diese Typen. Und er macht Gott sei Dank mal eine Sache, die sonst in Horrorfilmen nie gemacht wird. Und zwar, er prügelt sich dann mit denen und tötet dann auch vermeintlich mehrere von denen. Also er sozusagen den einen haut er mit der Axt um und so weiter. Aber er hat eine Pumpgun in der Hand und er macht das vollkommen Logische. Er schießt beide noch ein zweites Mal irgendwie irgendwo hin. Also er macht sozusagen, er doppelt hält besser in dem Sinne. Weil das ist ja sonst so eine klassische Sache bei Horrorfilmen, dann sind die doch nicht ganz tot. ne? Dann, ja, dann kommen die nochmal, genau, ja. Double Tap, so wie bei Zombieland. Und dann, das macht er. Und das finde ich gut, weil sonst ist es so, ja, ha, 5 Minuten später kommt er dann von hinten mit letzter Lebenskraft angekrabbelt und reißt dich nochmal um, so nach dem Motto. Und
stimmt.
Das ist halt auch irgendwie langweilig und deswegen fand ich das cool, dass es da mit so einer Konsequenz kommt. Und umso konsequenter ist dann, dass eine Sekunde später einfach der Typ um die Ecke kommt und ihm einen Dolch in den Bauch rammt. Also das ist auch irgendwie dann, da wird nicht mehr lange irgendwie rumlaviert, sondern das ist, kommt dann richtig Schlag auf Schlag. Also das sehe ich auch so wie du, dass er knackig und prägnant ist, dieser Film in gewisser Weise, ne? Fandest du denn tatsächlich, dass, also ich fand, es gab in der Mitte schon eine Länge. Und zwar, als sie diesen Mann in ihrem Haus suchen und den aufspüren wollen. Den sie ja freigelassen haben, der entwischt dann ja. Den sie reingelassen haben aus Mitleid. Der erwischt dann ja und dann suchen sie den im ganzen Haus. Und das ist, glaube ich, eine Szene, die geht locker 5 bis 8 Minuten. Man sieht eigentlich nur, wie die Leute mit Taschenlampe durch dunkle Haus laufen.
Ja, aber jetzt nicht so die geilste Szene, war ziemlich langweilig, ja.
Ja, fand ich auch. Und ich hatte mich erinnert tatsächlich an einen sehr, sehr guten Film, Don't Breathe, wo das genau, also ich glaube, James de Monaco, der Regisseur, hat sich gedacht, geil, jetzt machen wir hier mal Lichtausfall und dann haben die nur so richtig atmosphärisch, nur so eine Taschenlampe in der Hand, ne? So. Was aber beim Zuschauer ankommt, ist ja, ich kann halt nichts sehen. Klar habe ich ein bisschen Angst, dass jetzt einer um die Ecke kommt und mich erschrickt, aber was ist das Ding? Bei Don't Breathe war es viel geiler. Da war praktisch ja, haben die Zuschauer alles gesehen, aber da es stockduster war und mit so einer Wärmebildkamera haben die Zuschauer alles gesehen, aber die Figuren im Film haben gar nichts gesehen. Und das war gruselig, ey.
Ja, was ich auch, ich will ja nicht immer so Nitpicking machen, gerade bei Horrorfilmen, ne? Also Filme, ja, sind ja nicht, bilden ja nicht die Realität ab, sondern sind ja fiktional. Deswegen will ich mich immer gar nicht an so kleinen Logiklöchern aufhalten. Aber manche Sachen fand ich schon ein bisschen hohl in dem Film.
Ja.
Also war auch irgendwie unterhaltsam dadurch, aber ja, die Frage ist ja auch, dass die da alle durchs Haus laufen mit diesen Taschenlampen, ne?
Ja.
Die wissen ja alle, dass bei dieser Purge, wie diese Purge läuft und dann ist ein fremder Mann im Haus, nachdem übrigens, vorher schon, es waren zwar ja 2 Fremde im Haus, denn der Freund von der Tochter hat sich auch uns ausgeschlichen, ja, der schon versucht hat, den Vater zu töten, ist dann halt noch dieser Fremde, der da rumläuft und abgehauen ist. Wieso teilt sich diese Familie dann auf, läuft alleine durch ein dunkles Haus?
Ja, stimmt, das ist echt dumm.
Also das ist so dieses typische Horrorfilm-Klischee, naja, teilen wir uns doch mal auf. Wir sind in der Dunkelheit und irgendjemand ist hier, den wir jetzt zur Strecke bringen wollen, irgend so ein Fremder, dann teilen wir uns doch mal auf, das ist viel sicherer. So, das dachte ich so. Dass die Tochter dann sich in ihrem Zimmer einschließt, naja, ich finde auch die Idee, ich fand es irgendwie lustig, man hat das sofort gedacht, es ist ja so, dass die Tochter hat einen Freund, der über 18 ist und das findet der Vater nicht gut. Der die ist dagegen
Romeo und sagt,
der muss hier, Michael Bay, ja, muss der Freund muss hier gehen vor heute Abend, der muss nach Hause, bleibt hier nicht. Der schleicht sich dann beim Abendbrot rein, kurz vor dieser Purge, da die Vorhänge runtergelassen werden, und ist dann da und sagt dann zu seiner Freundin praktisch, ich will mit deinem Vater reden, ich will das einfach alle mal klären und so von Mann zu Mann. Und ich dachte die ganze Zeit, ja, wow. Ne? Und natürlich versucht er dann den Vater zu erschießen. Und ich finde die Idee genial. Weil, da hat er dann gedacht, was passiert? Er erschießt den Vater und sagt dann, so, jetzt wo ich deinen Vater abgeknallt habe, jetzt können wir ganz in Ruhe. Ne? Jetzt sind wir ein tolles Pärchen, jetzt kann er nichts mehr sagen. Jetzt können wir
vor allem, das wird gar nicht mehr aufgegriffen, das war es halt einfach.
Ja,
der ist halt tot danach und das war's.
Ja, die Ereignisse überschlagen sich, die Leute hatten auch keine Zeit durchzuschnaufen.
Ja,
also das fand ich einfach so, also es war irgendwie auch klar, dass er ausgerechnet in der Purge-Nacht will er dann da bleiben und mit ihm reden. Das ist natürlich
ist natürlich vom Prinzip her wirklich gar nicht so doof. Weil er ja auch sagt, dann sind wir halt darauf angewiesen, dass wir jetzt hier eine ganze Nacht zusammen hocken. Dann können wir auch quatschen.
Ja, aber naja, er versucht halt direkt ihn zu erschießen.
Ist immer eine gute Gesprächseröffnung.
Ja, er wollte ja
so einen Schuss in die Schulter.
Aber ich denke mir so, wenn der Vater deiner Freundin ein Problem mit dir hat und du den dann erschießt, ich weiß nicht, ob das so, wie das dann, das steht vielleicht eventuell zwischen dir und deiner Freundin dann.
Möglich, möglich. Aber also wir sind jetzt bisher sehr nett gewesen mit dem Film. Also ich muss mal einmal kurz
sagen. Ja, so scheiße fand ich ihn jetzt auch nicht.
Ich fand ihn echt scheiße. Ich muss sagen, ich.
Ja, das wollte ich nur hören.
Ich muss sagen, ich finde es sehr vorhersehbar. Ja. Und das gilt sogar auch für diese Jumps, also es gibt Jumpscares noch und nöcher, die auch sehr vorhersehbar sind. Es gibt am Ende auch nochmal so zwei, drei, also klassisch, ich laufe um die Ecke und da steht dann jemand, wow. Oder, ach, ich habe es bei einem noch gedacht, wo war das denn? Den mit dem Kühlschrank, da steht dann plötzlich einer dahinter oder, ach, keine Ahnung, da gibt es bestimmt 5, 6 von, wo es so richtig stumpf ist. Es ist kurz leise und dann gehe ich um eine Ecke und dann ist es laut und da steht jemand. So, ne? Ja, und ich muss sagen, du hast ja am Anfang gesagt, das fände ich ganz cool, wenn wir da noch kurz mal irgendwie ein bisschen drüber diskutieren könnten. Ja. Du hast ja am Anfang gesagt, du findest das Konzept gut. So. Ich muss ganz ehrlich sagen, das habe ich ja auch oft
gesagt. Ja, ich finde es gut, aber es wird schlecht umgesetzt.
Richtig, ich habe es nämlich auch oft gelesen, oh, The Purge hätte so viel besser sein können mit dem geilen Konzept. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich verstehe es nicht genau, weil, ich finde, das Konzept ist, also was ich interessant gefunden hätte, ist, wie es dazu kommt, dass die The Purge entsteht. So wie es jetzt ist, finde ich das sowas von hohl und dumm. Und ja. kann mir in keinster Weise, ich habe gar keinen Kontext, warum ich das glauben sollte, dass sowas realistisch sein könnte. Und satirisch ist der Film auch nicht. Also es ist jetzt nicht irgendwie so, dass er dann so grotesk ist, dass es halt praktisch eine künstlerische Satire ist. Dafür ist der viel, viel zu stumpf, der Film. Aber also ich glaube echt, ich gucke mir vielleicht nochmal The First Purge an. Es ist so ein Prequel, weil mich, also ich würde gerne mal, ich hätte mich gerne darin reinversetzen lassen, wie es dazu kommt, dass sowas entsteht, dass praktisch man glaubt, also sowas gab es ja immer mal wieder in der Geschichte irgendwie. Es gab das Kolosseum, wo dann irgendwie Schaukämpfe stattfinden, wo Sklaven sich gegenseitig abgemurkst haben und so zur Schau der reichen Bevölkerung, sowas. Aber also das ist so unglaubwürdig, finde ich, dass ich da schon von vornherein Probleme habe, das nicht die ganze Zeit echt cheesy zu finden.
Ja, das ging mir genauso. Dieses Konzept ist einfach so, ja, die Idee ist so interessant, aber also ich muss das ja ein bisschen verteidigen, dass man das so philosophisch sozusagen kontextualisiert, so wie du das jetzt gerne hättest und in die Geschichte einordnet, ja. Und so. Das will dieser Film auch nicht und das ist auch bei Horrorfilmen selten, das müssen Horrorfilme, finde ich, auch nicht. Nö, ich stimme dir allerdings vollkommen zu, dass diese Idee wird genommen und die ist nicht eine Sekunde glaubwürdig, auch wenn die ganze Zeit dann sich eine tolle Purge-Nacht wünschen am Anfang, so völlig aufgesetzt.
Ja, ja.
Ich habe von keiner Sekunde, mir ging es genauso wie dir, ich dachte die ganze Zeit, wieso kann man dieses gut finden? Die haben auch alle gesagt, die unterstützen die Purge,
ja.
Diese Familie, und ich dachte mir so, in was für einer Welt soll man dieses Konstrukt denn glauben? Also soll das denn funktionieren?
Ja, ja, genau. Und
dieser Film schafft das auch nicht. Das, auch wenn der das so kurz, also das ist ja ein kurzer Film, der muss ja nur ungefähr schaffen, sein Szenario zu etablieren und gut, aber
die
Idee von der Purge, die ist nie richtig etabliert. Ich hab das nie geglaubt. Und also das fand ich von Anfang an so absurd.
Ja, und es ist halt wirklich, also es ist so übertrieben plakativ, also die komplette Erklärung dieses Szenarios, die läuft ja praktisch über so Mitschnitte aus Fernsehsendungen und Radiosendungen, ja. Wo man dann so Leute hört, die dann so sagen, oh ja, was machen Sie denn heute in dieser Purge-Nacht? Ach ja, ich mache mir ein Filmchen an und chill mit meiner Familie auf dem Sofa und dann wird jemand anders interviewt und der sagt, ich gehe heute los jagen, meinen Boss umbringen. Und so, ich finde halt, der Film hätte, wenn der richtig trashig gewesen wäre, dann wäre er vielleicht noch richtig gut gewesen. Aber der ist jetzt nichts Halbes und nichts Ganzes leider. Und selbst bei seinen nur 85 Minuten Laufzeit echt langweilig. Es gibt eine ganze, ganze Reihe an besseren Filmen mit 85 Minuten Laufzeit.
Ja, das stimmt. Ja, aber so. Was ich so meinte, also satirisch ist der nicht, aber der hat so eine Botschaft sozusagen und das fällt mir jetzt gerade wieder ein, das fand ich schon lustig am Anfang oder auch irgendwie, da dachte ich so, naja, ist ja cool. Das fängt ja damit an, im Vorspann sieht man ja so Videoüberwachungsbilder von der Purge-Nacht, irgendwie von der vorhergehenden, wo so Leute sich auch so gegenseitig umbringen. Und dazu läuft dann so instrumentale klassische Musik,
ja,
oder so.
Genau.
Oder läuft da die amerikanische Nationalhymne oder so? So, ne, das ist so vollkommen unsubtil, so, ey, das ist hier jetzt voll der krasse Kontrast zwischen Bild und Ton, Leute. Und auch so dieses, auch so diese ganze Purge-Idee, dass die sozusagen, dass sich das am Ende ja dann auf den Kopf stellt.
Ja.
So, dass diese Brutalität und dass das natürlich die absurde Idee ist, das ist überhaupt nicht subtil, so, sondern ja, es ist so ein bisschen mit dem Vorschlaghammer,
ja,
eingebaut.
Auf jeden Fall. Die moralische Idee des Films wird dann ja so ungefähr ab der Hälfte klar, nämlich, dass natürlich es der Familie jetzt an den Kragen geht, und sie ja eigentlich diesen Mann, der sich in deren Haus versteckt, ausliefern sollen an die da draußen.
Ja.
Und dann will der Vater das ja unbedingt machen, um seine Familie zu retten. Und dann macht er ja so, fordert er seine Frau ja auf so einen Akt der Gewalt zu tun, den irgendwie so, so mit so einem Briefbeschwerer irgendwie zu stechen. Und dann danach wenden sich dann alle von ihm ab und dann kommt er zur Besinnung und sagt, nein, wir werden kämpfen und so weiter. Und das Ding ist ja irgendwie, das soll ja so ein bisschen die moralische Katharsis sein, so,
ja,
dass auch irgendwie über diese Familie jetzt zeigt, ja, diese Familie, die hat's verstanden, es geht um die Menschen und so weiter. Und das kommt aber gar nicht rüber in gewisser Weise, weil es ja trotzdem, also der gehört ja total zum System, der Typ. Hat praktisch daran verdient, und auf der anderen Seite ist es dann auch noch so, ja, er ist einfach eh nur, er kritisiert die Purge jetzt nur deswegen, weil es jetzt doch an den Kragen seiner eigenen Familie geht, das war's. So, also es ist jetzt nicht irgendwie so, dass da irgendwie jetzt eher groß der gute, der barmherzige Samariter dann am Ende wird oder so. Ja, aber
ja,
du hast natürlich recht, das wollte der Film wahrscheinlich nie, aber dann denke ich so, komm, dann Schuster, bleib bei deinem Leisten, dann lass uns lieber wieder sowas machen wie Highschool-Clique, fliegt auf irgendeine Insel und trifft irgendeinen Voodoo-Zauberer, also das finde ich
so
dann irgendwie geiler. Ja, ja, genau.
Ja, aber, weil das war nämlich zum Beispiel eine Sache, die mich überrascht hat bei The Purge,
ja,
weil ich es nicht erwartet hatte, dass der gar kein so richtiger Horrorfilm ist, wo sich Leute zu Hause verschanzen, sondern der wird nach einer halben Stunde oder so zu einem echten Slasher-Film. Wenn dann,
ja,
dann tauchen ja immer mehr Leute da zu Hause auf und auf einmal ist das ganze Haus bevölkert und alle morden sich gegenseitig nieder.
Ja, genau.
Da wurde dann ja einfach nur noch gemordet. Und es gab auch irgendwie einen geilen Kill. Die Frau killt irgendwie mit einer Shotgun den Kopf so richtig heftig weg. Da dachte ich so, wow, das war sehr nasty von dir.
Ja,
und am Ende ist auch geil, am Ende kommt diese Nachbarfrau, dann sitzen die am,
ja,
Tisch.
Das ist mega.
Und dann ballert sie noch so den Kopf von der Nachbarin. Einfach so ein paar Mal so auf den Tisch, bis sie komplett am Bluten ist. Und dann so, ja, jetzt hast du jetzt die Mutter verstanden. Wir sind hier gewaltig.
Ja, ja. Genau,
das fand
genau.
ich einfach so witzig. Ja, ansonsten, ja, möchtest du noch, habe ich jetzt schon viel gesagt, es gibt noch so ein paar Unlogigkeiten, die mir zwischendurch aufgefallen sind, wo ich dachte,
ja,
Mensch, Leute. Aber ich will jetzt ja auch nicht Nitpicking betreiben, aber ich fand es halt auch geil, dass diese Bösen in das Haus kommen, ne, diese Gruppe gut ausgebildeter junger Menschen.
Ja, ja.
Und dann erstmal so möglichst vor allen Überwachungskameras in Slow Motion tanzen.
Ja.
Dann kommt ja irgendwann noch eine Gruppe, und zwar diese Gruppe der Nachbarn in das Haus und mordet sozusagen alles nieder, was in den Weg kommt.
Ja.
Und dann dachte ich so, ach Mensch, jetzt hört, weißt du, die tanzen da fröhlich rum in Slow-Mo. Und dann merken sie auch, oh, vielleicht sollen wir hier nicht, wenn wir in so ein Haus eindringen, so rumtanzen.
Ja, also man könnte auch abschließend sagen,
und,
ja, sag nochmal.
Was ich zum Beispiel auch geil fand, dieser Sohn, den fand ich auch merkwürdig, der ist eigentlich der Einzige, der den Plot vorantreibt.
Ja.
Weißt du, der am Anfang misst er doch seine Vitalfunktionen.
Ja, stimmt.
Er verkündet das noch groß beim Armbrot, das wird aber auch nie wieder aufgegriffen. Er schreibt das noch einmal in sein Heft zwischendurch.
Ja,
aber
doch am Ende ist es, dient es dazu, dass der Vater keinen Puls mehr hat.
Ja, wow.
Ja, das ist vollkommen unverständlich. Auch, also, auch das mit, also das mit dieser, also ich verstehe nicht, wenn man sowas richtig so einbaut, so dass der Freund da jetzt sich zu Hause einschlägt, um sozusagen mit dem Vater zu reden und ihn zu überzeugen, dass sie doch zusammen sein dürfen, er und seine Tochter, dann, also okay, dann ist es in Ordnung, wenn das irgendwie, ach, keine Ahnung, ich fand es irgendwie komisch, dass das irgendwie groß eingebaut wird, so über 10 Minuten, und dann das Erste, was passiert, ist, dass er abgeknallt wird einfach.
Ja, und warum sie sich dann in ihrem Zimmer einschließt die ganze Zeit, anstatt unten in dem Safe Room da zu bleiben,
ja,
dem
ja,
am Ende
genau,
auch kein
genau.
Mensch bleibt.
Ja.
Eine Sache noch, die ich mich die ganze Zeit gefragt habe, und zwar wirklich, das war das, was ich am wenigsten verstehe bei dieser ganzen Purge-Idee, ne?
Ja.
Es geht ja darum, dass Verbrechen für eine Nacht legal ist, inklusive Mord. Aber warum morden alle nur? Das in jedem, also in dem Purge 2, den ich übrigens vorher
ja.
im Kino damals
ja.
geguckt habe, bevor ich den ersten hatte, wieso gehen die nicht plündern und brandschatzen? Und also das ist doch auch so, Vermögensumverteilung und wieso rasten dann nicht die Armen aus und überfallen alles? Wieso ist es dann so, dass sich alle, es ist jetzt erlaubt, wieso geht es dann nur darum, dass die sich gegenseitig erschießen? Es gibt so viel mehr Verbrechen, die man alle nicht begehen sollte, die aber in so einer Purge-Nacht theoretisch sozusagen möglich wären.
Das stimmt, also das, ich würde mir auch erstmal eine Playstation 4 holen, glaube ich.
Die würdest du dir erstmal klauen, auch das sind kleine Wünsche. Ja, aber das Einzige, was man in diesem Film sieht, das einzige Verbrechen, was da je passiert, ist Mord. Ne, vielfach und sehr brutal, aber ansonsten machen die da nichts.
Ja.
Dass der Typ, dann steht der vor der Tür, der Böse, dieser Anführer von diesen Freaks, und er schießt einfach seinen Kumpel, der dann da
was schreit. Stimmt, vollkommen.
Denke, wenn das eine Gruppe von Freunden ist, wieso, also...
Ja, das war auch so ein bisschen so,
Das fand ich aber geil.
Hey, guck mal, wie verrückt diese jungen Leute durch diese Purge gemacht wurden. So, das war auch so, also das ist halt von vornherein die ganze Zeit alles sehr offensichtlich. Wer einen satirischen oder nicht satirischen, sondern einen Horrorfilm mit einem abgefahrenen Konzept gucken will, guckt sich Get Out an oder Wir. Ja. Er wird erstens mehr gegruselt, hat zweitens einen besseren Film und von daher, also seht es so, wenn ihr jetzt von uns eine Empfehlung holen wollt, ob ihr The Purge gucken sollt, dann lasst es lieber sein.
Ja, ich würde aber schon sagen, also der war auf eine andere Weise, als ich gedacht hätte, der war irgendwie unterhaltsam. Ich würde nicht sagen, dass ich ihn gut fand oder so, aber irgendwie fand ich es irgendwann auch lustig und interessant.
Ja, klar. Also
das war schon irgendwie jetzt unterhaltsam. Dafür wahrscheinlich auch, weil der so kurz war.
Ja, genau, das stimmt. Das ist positiv, das stimmt.
Und auch so ein Slasher-Film, man sieht viele, der Killcount ist hoch, man sieht viele Leute, die sich gegenseitig umnieten und so, das ist schon, wer drauf steht, der kann da durchaus dem Film dann was abgewinnen. Ja, das
stimmt.
Du darfst das letzte Wort zu The Purge sprechen.
Danke, dass du meine Seele gereinigt hast, Jano. Okay.
Ja. Eine wiedergeborene Nation, ne? Der Goldene
Eine
Lauch,
wiedergeborene Nation, die Lauch Nation. wir sind jetzt, es geht jetzt hier schnell weiter und zur Sache mit
5 Fragen für ein Halleluja.
Ich stell dir jetzt mal eine, Jano.
Das wäre eine Idee.
Und zwar habe ich mich so ein bisschen an unserem Thema und auch an unseren letzten Gesprächen sonst so off-camera orientiert, aber jetzt anlässlich von The Purge. Was war die verrückteste Prämisse, die ein Film je hatte, den du gesehen hast? Boah. Also das verrückteste Szenario.
Das ist bestimmt irgend so ein Zukunftsdystopie-Ding gewesen. Das fragst du mich jetzt. Ich finde, die verrückteste Prämisse ist jetzt, weiß ich nicht, dass Affen sprechen können. Obwohl bei Planet der Affen, das war so realistisch dann wieder in dieser Trilogie. Ach ja, die verrückteste Prämisse, keine Ahnung, Transformers, dass sich dass Autos Roboter sind, die sich dann so umwandeln können und so dann zu denkenden und fühlenden Wesen werden. Ja, ist halt bescheuert, aber das ist halt irgendwie unterhaltsam. Ja, das ist schon eine Scheißprämisse, keine Ahnung.
Ja, aber gut, da kann man jetzt sagen, also das finde ich mit den Autobots, das ist irgendwie auch schon weird. Also vor allem die Vorstellung, dass das sind ja Aliens, ne?
Ach ja, die kommen ja vom Planeten Cybertron. Also dass die sozusagen auf der Erde dann die Form von Autos, die nehmen ja dann irgendwann auch Flugzeuge und so sind das ja auch.
Ja.
Ja, es ist halt irgendwie, ist lustig.
Ja.
Ja, ist bescheuert. Das ist jetzt natürlich, aber das ist schon die Grundprämisse dieser Filme.
Das stimmt.
Ist spontan jetzt meine Antwort.
Ich muss jetzt gleich die zweite Frage noch hinterherhauen, weil die auch noch dazu passt. Und zwar, welches fantasievolle Filmszenario hat ein solches Potenzial, Realität zu werden, dass es schon fast gruselig ist?
Ich hoffe nicht The Purge.
Ja.
Ich habe ja gerade Planet der Affen gesagt. Ne? Ich habe auch letztens den ersten Teil wieder geguckt, der in Deutsch den Namen Prevolution hat, so schön wie es klingt. Das ist jetzt schon, also dass es sprechende Affen gibt und so, ist natürlich jetzt Fantasy und Science Fiction, aber ich habe so gedacht, als ich den Film geguckt habe, so weit hergeholt ist das gar nicht. Ne? Ich will jetzt hier nicht irgendwie, ich will jetzt hier nichts Falsches sagen, aber das geht ja in den Planet der Affen-Filmen auch um so ein Virus, was sich ausbreitet.
Ja, ja.
Ja, das fand ich schon irgendwie komisch. Ne? Der Film wollte dieses Gefühl ja auch wecken, aber ich sag mal die Planet der Affen-Trilogie, also die neuen.
Ja, die hatte ich auch so ein bisschen im Kopf tatsächlich, als du es gerade einmal sagtest, ja.
Ja, das ist lustig, dass ich die Folge, also ich komme jetzt wahrscheinlich darauf, weil ich gerade vorher davon gesprochen habe und den geguckt habe, aber ja, weiß ich nicht. Also so völlig realitätsfern wirkt das auf jeden Fall nicht. Okay, hast du noch eine Anschlussfrage, die sich daran anschließt?
Nee,
Mein
nee.
Filmaffe oder so? Achso.
Nein.
Mit welcher Filmfigur würdest du denn gerne mal einen Roadtrip machen?
Ich frage mich jetzt gerade, ob ich eine Figur nehmen sollte, die selber ein geiles Auto hat. Das mache ich, glaube ich.
Ja.
Okay, das mache ich. Nein, okay, nee, das kann ich nicht machen. Ich hätte erst gesagt, der Hauptdarsteller von Clint Eastwood gespielt aus dem Film Gran Torino, weil ich richtig Bock hätte,
Das ist.
mal mit einem Gran Torino zu fahren, aber mit dem Typen will ich keine komplette Roadtrip-Autofahrt
Ja.
verbringen.
Richtig grantlich, ja.
Okay, ich hab's.
Ja.
Ist doch eindeutig. Mit Einstein und Dr. Emmett Brown.
Ja, stimmt.
Die haben nicht nur das geilste Auto, nämlich den DeLorean DMC, Schleichwerbung in Anführungszeichen, der in die Zukunft oder auch zurück in die Zukunft fliegen kann, sondern die sind auch noch ziemlich witzig und lustig. Und das eine ist ein Hund, der ist süß und heißt wie ein berühmter Physiker.
Na, da bekommt das Wort Roadtrip nämlich eine völlig andere Bedeutung,
Ja.
weil where you are going, you don't need roads. Das ist
Richtig.
einfach geil. Ja, das ist eine geile Antwort. Okay, soll ich dir auch die zweite direkt stellen oder willst du, wollen wir jetzt
Ja,
im
mach
Wechsel?
ruhig, dann sind wir gleich auf.
Okay, ich habe mich jetzt auf ein Ereignis bezogen und zwar den letzten Feiertag, der hinter uns liegt.
Oh, da habe ich auch gleich mal eine.
Ja, es war ja Ostern. Es ist nämlich,
Ja.
wir nehmen diese Folge auf und es war Ostern.
Es ist Osterdonnerstag.
Da laufen ja viele Bibelfilme. Es ist auch ein hoher christlicher Feiertag, könnte man so sagen. Welches ist denn von all den Bibel- und Christentumsverfilmungen, nenne ich es mal, dein Lieblingsfilm? Was ist für dich der Lieblingsbibelfilm?
Ja, ich muss sagen, ich kenne gar nicht, also ich kann jetzt nicht, obwohl ich ein religiöser Fundamentalist bin, kenne ich nicht exorbitant viele Bibelfilme, also wirklich Bibelfilme. Ich kenne, glaube ich, eine Verfilmung von David und Jonathan. Ich kenne eine Verfilmung von, die alte Verfilmung aus den 80ern irgendwie über Jesus. Und dann kenne ich natürlich Mel Gibsons Passion Christi und Maria Magdalena von, ich weiß gar nicht, wie der heißt, das ist der Regisseur von Lion. Das ist definitiv meines Erachtens mein Lieblingsbibelfilm. Ich finde ihn sowieso richtig gut, Maria Magdalena. Der ist einfach historisch sehr akkurat. Allein erstmal in seiner Darstellung der Umwelt in der Geschichte, in der Jesus sozusagen da war. Also wie das Land aussieht, was so die Traditionen sind. Ich kenne mich da jetzt ja tatsächlich berufsbedingt etwas aus und es hat mich schon beeindruckt, wie viele kleine auch so Anleihen aus der jüdischen Religion und so toll getroffen sind. Da fühlte ich mich schon sehr reinversetzt. Und dann ist es auch noch interessant, dass dieser Film einen ganz anderen, nicht so richtig biblischen Blickwinkel auf Judas und auf Maria Magdalena wirft. Das hat mir sehr gut gefallen. Das ist eine große Empfehlung. Welchen Film ich leider immer noch nicht gesehen habe, ist die 10 Gebote. Ist ja auch so ein riesiger Monumentalfilm. Der unbedingt noch auf meiner Liste steht. Ich hatte die 4 Stunden jetzt am Wochenende mir leider nicht genommen. Welchen Film ich auch noch sehr empfehlen kann, ist Quo Vadis mit Sir Peter Ustinov als Kaiser Nero. Das ist ein starker Film. Ja.
Ja, und solche Filme wie Noah und Exodus sind nicht so deins.
Nee, nicht so. Also stimmt, du hast recht, die kenne ich
Das sind
auch,
ja so Blockbuster-Bibelfilme.
mag ich aber beide nicht tatsächlich.
Okay, gut.
Ja.
Das Wort zum Sonntag. Amen.
Da ist noch nicht gesprochen, denn ich habe auch noch eine
Ach so.
ähnliche Frage.
Ach so.
Ich habe auch anlässlich von Ostern, Jano, in welchem Film findest du das Thema Glaube und Religion gut aufgearbeitet oder interessant aufgearbeitet? Das muss jetzt also kein Bibelfilm sein, also wo generell Glaube und Religion zum Thema gemacht werden.
Das ist eine richtig spannende Frage, aber das muss ich erstmal drüber nachdenken, in welchen Filmen das Thema Glaube eine Rolle spielt. Ich kenne Maria Magdalena nicht, die hast du mir schon oft empfohlen, ich habe ihn immer noch nicht geguckt. Die Passion Christi fand ich einen coolen Film, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das der Film ist, wo ich finde, dass Glaube jetzt
Nee, hast du
herausragend.
recht, ja, würde ich auch nicht sagen,
The Master.
ja.
Da geht es ja tatsächlich um. Also, das ist jetzt. Mit Joaquin Phoenix und Philip Seymour Hoffman von Paul Thomas Anderson ist das so ein Drama. Da fand ich es total interessant, muss ich sagen. Und das ist auch großartig gespielt.
Sag noch mal kurz, 2 Sätze dazu, worum es geht.
Es geht um einen. Joaquin Phoenix spielt einen, ich glaube, einen ehemaligen Soldaten, der so ein bisschen auf Selbstfindungstrip ist und dann in die Hände von so einem charismatischen Anführer von so einer. Vielleicht ist es eine Sekte, vielleicht auch nicht.
Ja.
gerät, der den unter seine Fittiche nimmt und ihm sozusagen ihn so ein bisschen wieder aufbaut.
Ist
Oh, ich
aus.
weiß, welcher Film es ist. Ich weiß, welchen Film
Okay.
ich aber am besten finde. Glaubensfrage, den hast du mir als Hausaufgabe letztens irgendwann gegeben.
Oh,
Der ist
ja.
großartig. Das ist ein großartiger Film. Der ist auch besser als The Master mit Meryl Streep und auch Philipp Seymour Hoffman.
Stimmt.
Der
Und
ist großartig.
witzigerweise auch Amy Adams spielt auch in beiden Filmen mit.
Stimmt, ja, ich erkenne da so ein Muster bei den beiden. Ja, das ist ein großartiger Film. Glaubensfrage, haben wir ja schon drüber gesprochen dann in der alten
Ja,
Folge.
ja.
Müsst ihr euch alle Folgen nochmal anhören, um das zu finden.
Ja.
Ja, der Film ist großartig und da geht es ja vor allem um das Thema Glauben
Ja,
und
es geht um
Überzeugung.
Glauben und Zweifel eigentlich, ne?
Ja, das finde ich großartig. Ja, Zweifel ist eigentlich auch so ein bisschen plakativ in dem Film, das
Ja, der
Thema.
heißt ja auf Englisch heißt er ja auch
Ach ja,
Doubt.
stimmt.
Genau,
Er
auf
hält nämlich
Englisch
eine
heißt er
Predigt
Zweifel.
über Zweifel. Jo, der Film
Ja.
ist an sich ist auch ein geiler Film einfach.
Ja, er ist richtig gut.
Ja, oder fällt dir noch ein geiler Film? Das ist super interessant. Da muss ich eigentlich nochmal in Ruhe drüber nachdenken. Sag mal, welche Filme findest du da so? Das ist doch mal
Also mir
spannend.
fällt, also der beste Film meines Erachtens für das Thema jetzt auch Glaube und Religion, weil es geht ja in gewisser Weise bei Glaubensfrage auch, dass, also ich finde das eine gute Antwort von dir. Nur nochmal, ich würde dann einen kleinen Unterschied eben machen. Das ist auch ein Film, da geht es auch generell darum, wie findet man zur Wahrheit, was ist Wahrheit
Ja.
und so.
Ja.
Wo das Thema Religion, also im Spezifischen, eine größere Rolle spielt, ist zum Beispiel bei Life of Pi.
Na, stimmt. Da geht es
Das
um
sind.
Religion, aber eher, ja.
Genau. Also den finde ich fantastisch, den Film. Ich habe auch das Buch gelesen, finde ich richtig toll, weil er auch so ein bisschen ja die Frage, also so ein bisschen danach stellt, gibt es eine richtige Religion? Also gibt es nur eine wahre Religion oder doch mehrere oder, ne? Also so, damit spielt er sehr mit der Frage und welcher Film schon auch für mich ja in gewisser Weise religiöse Elemente hat, ist die Planet der Affen-Trilogie eindeutig. Auch
Ja,
so ein
klar.
Film wie Magnolia von Paul Thomas Anderson hat auch, naja, da geht es eher so um Vermächtnis und so. Also da geht es ja letzten Endes um ein Wunder, was dann passiert. Deswegen,
Ja, wer Magnolia kennt, der weiß, dass er auch sehr plastische biblische Anleihen nimmt.
genau.
Ja.
Aber ich bleibe bei Life of Pi, glaube ich.
Aber cool. Okay, das ist interessant. Ja, aber da bin ich mit den Glaubensfragen sehr zufrieden mit der Antwort. Das
Ja,
ist
auf
aber,
jeden Fall.
also das ist ein Thema, da könnte man nochmal ausführlich in einer anderen Folge drüber sprechen.
Ja.
Das ist eine gute Frage. Ja, jetzt komme ich vielleicht mit einer nicht so guten Frage. Machen wir mal weiter. Es ist nicht so was wie Glaube. Und zwar, wenn du auf eine einsame Insel müsstest, ne? Klassische Frage, welche drei Filme würdest du mitnehmen?
Oh, das heißt, ich habe auch einen DVD-Player, ja?
Auf dieser einsamen Insel ist
Steht
ein
ein
voller
Heimkino.
Flatscreen und du hast sogar einen Blu-ray-Player. Du kannst aber, du weißt schon, dass drei Filme auch drei Filme bedeuten und eine Trilogie aus drei Filmen besteht. Ne?
Ja.
Sind also drei Einzelfilme gemeint.
Okay. Ich nehme mit Herr der Ringe, die Rückkehr des Königs. Es ist ein sehr langer Film. Es ist einer meiner, also die Herr der Ringe-Trilogie haben wir schon 100 Millionen Mal gesagt, ist unsere Lieblingsfilm-Trilogie. Wenn ich nur einen mitnehmen kann, nehme ich den halt mit. Es ist der längste. Es ist auch der, der praktisch die Katharsis bereithält und es ist auf so ganz, ganz vielen Ebenen ein toller Film. Dann braucht man noch was, was so ein bisschen mehr Feel-Good vielleicht ist. Also sowas, ne, sowas zum
Ja.
Abschalten oder so. Und ich glaube, da nehme ich dann mit. Ich nehme, glaube ich, 21 Jump Street tatsächlich mit. Das ist jetzt ein bisschen kontrovers, aber diesen Film. Nein, Quatsch, ich nehme natürlich Superbad mit. Ja,
Okay, Superbad und Herr der Ringe 3.
Superbad ist extrem lustig, glaube ich, der bei mir in meiner Liste höchst bewertete Comedy-Film. Mit den habe ich auch einfach ins Herz geschlossen. Und das dritte muss sein. Ja, da muss ich Cast Away mitnehmen, weil. Einfach
Die
nur
Hoffnung.
als praktisch wie so ein, das ist ja wie ein Handbuch, wie man so einer Insel entkommt oder wie man auf so einer Insel überlebt. Deswegen glaube ich, nehme ich Cast Away mit. Ist ein guter
Okay.
Film. Ich finde jetzt ist kein riesenheftiges Meisterwerk, aber es ist ein guter Film, wie man gucken kann und der einem dann auch noch weiterhilft. Okay, meine nächste Frage an dich ist: Was ist der coolste Kumpel aus einem Film? Also so ein Buddy, den du gerne hättest.
Paddington oder E.T. Ich habe schon voll oft irgendwie, glaube ich, E.T. gesagt, aber jetzt nehme ich Paddington. Der kann auch Essen machen. Ich nehme Paddington. Also jeder hätte, glaube ich, gerne einen Paddington zu Hause.
Ja.
E.T. ist ein Scheißfreund, der haut ab.
Ja, stimmt. Ja, und E.T. kann halt auch nicht so richtig sprechen, ne?
Ja, aber der lernt das ja. Warte mal ab, wenn man ein paar Jahre mit dem befreundet ist, was der dann
Stimmt,
kann.
du hast recht.
Ja, nein, ich nehme Paddington. Paddington ist auch kuscheliger.
Okay.
Okay. Was ist denn ein Film, den du gerne beim Frühstück schaust?
Also momentan, wenn ich die Zeit dazu hätte, momentan, ich muss mir mal wieder mehr Zeit zum
Ein
richtig
Frühstück
Frühstück
nehmen.
nehmen. Also was ich momentan tatsächlich aber gerne bei solchen Gelegenheiten gucke, ist How I Met Your Mother. Wenn ich das jetzt Film geworden machen müsste, würde ich, glaube ich, also so ein Film wie Ferris macht Blau, den ich heute schon einmal kurz erwähnt habe, ist der perfekte Frühstücksfilm praktisch. Der ist richtig lustig, hat tolle Songs und ist einfach so richtig unbeschwert. Den finde ich schon richtig gut. Der passt da eigentlich gut hin. Und The Breakfast Club, der jetzt witzigerweise auch so heißt, ist ja auch ein Film vom selben Regisseur. Naja, aber ich nehme Ferris macht Blau. Oder Doc Hollywood mit Michael J. Fox.
Ja,
Den habe ich auch
Doc
bei dir
Hollywood.
schon mal zum Frühstück geguckt, das weiß ich.
Ja, wir haben den mal morgens zum Frühstück beide geguckt. Ja, das ist ein geiler Film.
Den
Doc
gibt es
Hollywood.
leider so selten irgendwo. Der ist aber richtig toll auch. Ja, da geht es
Ja.
darum, dass so ein plastischer Chirurg, der so gar keine Moral hat, dann auf so ein
In so einem
Landenei
Dorf.
praktisch strandet und da dann aushelfen muss als Doktor. Es ist super, super witzig, so ein richtig schöner Feel-Good-Film.
Ja, ich sag mal, wer den Film Cars kennt, diesen Pixar-Film, der kennt auch den Film von Doc Hollywood, denn ich finde, Cars hat die Story von Doc Hollywood. Die sind sich sehr ähnlich.
Okay.
Na, die
Okay.
Handlungen sind sich sehr, sehr ähnlich, muss man wirklich sagen. Das soll
Okay.
jetzt eigentlich kein Vorwurf sein. Cars ist auch cool. Aber ja. Okay.
Okay, letzte Frage. Was ist die beste Nebenfigur der zweiten Reihe aus Christopher Nolans Dark Knight Trilogie? Wir sprachen nämlich letztens mal beim
Ja.
Smalltalk mal drüber. Ich meine jetzt wirklich nicht den Joker, nicht Bane, nicht Batman, nicht Scarecrow. Also
Ach, du
es geht
findest Batman
wirklich.
ist eine Nebenfigur?
Nein, nein, aber ich meine halt eben auch nicht die Lead Villains. Ne? Also ich meine wirklich nicht die wirklich im Fokus stehen, sondern wirklich Leute aus der zweiten Reihe. Ich sage jetzt mal wie Alfred oder wie natürlich Commissioner Gordon von mir aus auch oder solche Leute, ne?
Ja, jetzt hast du schon gesagt, ich würde Alfred nehmen oder Alfred. Der ist, weiß ich nicht, ich glaube, der ist die Figur mit dem größten Herz in der ganzen Trilogie. Und
Ja.
der ist auch so ein bisschen, der ist ein bisschen auflockert, der hat immer so einen lockeren Spruch noch, auch wenn die Filme dann immer sehr düster werden. Ja, und ich meine, das ist einfach ein richtiger geiler Typ. Also der würde sein Leben geben für Bruce Wayne und so. Ja, ich würde Alfred nehmen. Lucius Fox ist auch ganz lustig.
Stimmt, ja. Naja, ich hätte, glaube ich, wahrscheinlich auch Alfred oder Alfred genommen. Der ist schon auch ziemlich cool. Und der ist auch so einer, den hätte man selber gerne, dass der auf einen aufpasst.
Lukas,
Ja.
gibt es aus einem Film, den du eigentlich scheiße findest, eine Szene, die du richtig, richtig geil findest? Eine geile Lieblingsszene aus einem Scheißfilm?
Oh. Letztens hatte ich irgendwie das Gefühl, ich hätte so eine gehabt. Gutes Beispiel ist tatsächlich, also das gibt es ganz oft, aber ein gutes Beispiel ist das Opening von Batman wie Superman.
Ah.
Also Zack Snyder gilt ja generell als ein Regisseur, der eigentlich einen geilen Style hat, aber eigentlich keinen Film hingekriegt hat, der irgendwie rund ist. Dem würde ich jetzt nicht einfach so zustimmen, aber das ist ja so ein bisschen der Ruf, der ihm vorauseilt. Ich finde viele seiner Filme sehr gut und sehr gelungen. Batman wie Superman ist es nun gar nicht. Der ist wirklich ein gescheitertes Projekt, auch wenn in dem viel, viel, viel Potenzial drin steckt. Aber diese Szene, wo praktisch die Origin-Story von Batman nochmal so in Slow Motion nacherzählt wird, fand ich einfach richtig gut gelöst, weil ja, wir brauchen nicht noch ein zehntes Mal die Origin-Story von Batman. Jeder hat sie jetzt zum Erbrechen gesehen, weil er entweder die Animated Series kennt, weil er die Christopher Nolans Dark Knight Trilogie gesehen hat, weil er es vielleicht aus den Comics kennt oder aus irgendwelchen Videospielen. Und das fand ich wirklich gut gelöst, in einer super cool mit Musik untermalten 5-minütigen Montage diese Story zu erzählen. Ja, fand ich geil.
Den Film aber nicht, ne?
den Film nicht, aber die Szene ist toll inszeniert und hat auch den Vorteil einer Montage, nämlich eine emotionale Sache schnell und über, sag ich mal, ja, da vergeht ja auch immer sehr viel Zeit. Das hat er gut gelöst. Und die Szene gucke ich mir immer wieder gerne an. Da dachte ich noch, als das lief, dachten wir beide, glaube ich, noch, wir saßen nebeneinander. Wir dachten, glaube ich, auch beide noch, Mensch, das wird bestimmt ein guter Film.
3,5 Stunden später dachten wir, oh Mensch, der Film ist ja endlich vorbei.
Ja, richtig. Ja, damit sind wir jetzt schon bei unserem letzten Segment angekommen. Und zwar, wir haben es ja in der letzten Folge praktisch erst begonnen. Wir haben ja jetzt eine besondere Reihe von unserer Kategorie.
Spiel mir den Film vorm Tod.
Und zwar sind wir beim Platz 49 unserer Lieblingsfilme angekommen. Und vorher möchte ich aber noch mal ein, zwei Sachen verlesen, denn einige aus der Lauch Nation haben uns etwas zukommen lassen. Und zwar hatten wir gebeten, dass ihr uns mal schickt, was eure Lieblingsfilme sind und warum. Und wir haben zum einen mal von Matti haben wir eine Nachricht bekommen. Und zwar hat sie gesagt, eigentlich würde sie auch Herr der Ringe nehmen. Aber das haben wir ja nun so ausführlich schon besprochen. Deswegen würde sie Herr der Ringe nicht noch mal nehmen. Sie würde momentan dazu tendieren, dass sie Victoria richtig gut findet. Sie ist generell ein großer Fan von Julie Andrews und Doris Day. Und findet den Film Calamity Jane richtig gut. Hast du da schon mal was von gehört, Jano?
Ja, von Matti.
Ah, okay.
Sie hat mir das mal erzählt, weil sie den Film so cool findet.
Das ist glaube ich, ein Musical-Film der 50er Jahre. Ja, das ist auf jeden Fall mal ziemlich cool, weil die meisten Filme, die man so hört, die kennt man oft. Und das ist jetzt ein Film, da habe ich zum Beispiel auch noch gar nichts von gehört. Das ist richtig cool. Den kann ich mir jetzt auch mal auf meine Watchlist packen.
Ja.
Dann hat noch Slaven Kalevra, der jetzt ja vielleicht einigen hier schon ein Begriff ist, als unser großer Quizmaster, eingesandt. Sein Lieblingsfilm ist erstmal Königreich der Himmel. Erster Lieblingsfilm überhaupt. Grandiose Schlachtszenen, toll inszeniert. Und dann schreibt er noch danach Lucky Number Slaven. Klassischer Gangsterfilm mit vielen Plot-Twists und coolen Sprüchen. Oder die Dokumentation Blackfish, da geht es um die Käfighaltung von Orca-Walen, gibt es auch auf Netflix. Dazu schreibt er, hätte nicht gedacht, dass eine Doku so packend sein kann und mich zum Nachdenken anregt.
Das ist eine interessante Auswahl, ja.
Ich, cool. Ich muss auch sagen, dass Finn was zum Nachdenken anregt, das muss man Blackfish hoch anrechnen.
Ja, die Filme, da kenne ich tatsächlich alle Filme, die er jetzt genannt hat, kann ich verstehen, die sind alle cool.
Ja.
Blackfish ist auch gut.
Voll gut, ich finde die auch richtig gut. Dann habe ich tatsächlich, hat meine Schwester sogar eine kleine Voicemail eingesandt. Ich mache jetzt mal das Unmögliche und versuche die jetzt mal hier abzuspielen. Sie hat uns eine Voicemail geschickt.
Bin gespannt.
Ist Die Verurteilten oder auf Englisch The Shawshank Redemption. Und zwar weil Morgan Freeman natürlich einfach ein cooler Typ ist und auch sein Charakter Red in dem Film ziemlich cool ist. Und weil es einfach zeigt oder weil dieser Film deutlich macht, dass egal in welcher misslichen Lage du bist, Freundschaft am Ende doch das Einzige ist, was zählt und dass Freunde dir helfen können und dass du nur mit Freunden das schaffen kannst, was du willst. Und ich bewundere einfach sehr von Eddie Dufresne, der Hauptperson, sein Durchhaltevermögen, denn er lässt sich nicht abbringen durch nichts und gar nichts und niemanden, lässt er sich von seinem Ziel abbringen und verfolgt es so, ja, über so eine lange Zeit weg und verliert es aber nicht aus den Augen und zieht es durch. Und egal, wie viele Rückschläge er hat, er macht das, er zieht sein Ding durch, er macht es und schafft es. Und das, finde ich, ist sehr beeindruckend und kann man sich gerne als Vorbild nehmen. Und ja, deswegen finde ich den Film wunderbar.
Genau.
Das freut mich. Das finde ich geil. Also erstmal, das ist eine tolle Begründung.
Ja.
Und der ist auch ein toller Film. Voll geil. Mehr davon. Ich will.
Genau.
Es gibt jetzt ja noch 49 weitere Lieblingsfilme von uns beiden, die wir vorstellen. Und da können wir noch 49 Mal eure Lieblingsfilme präsentieren. Das
Genau. Wenn ihr
ist auch
mal Lust
weiterhin
habt,
spannend.
also macht das gerne so, schickt uns Nachrichten, wenn ihr hier auch mal vorkommen wollt. Wir erwähnen das auf jeden Fall und sagen dann auch mal was dazu. Uns interessiert es natürlich sowieso, aber es ist praktisch auch eure kleine Möglichkeit, einmal im Rampenlicht zu stehen.
Ja, es geht ja in diesem Podcast darum, um die Liebe zum Film. Wir
Ja.
feiern ja das Medium Film ab und was
Ja.
könnte da besser sein als warum liebt ihr Filme? Also wir
Ja.
feiern ja einfach nur die Liebe zum Film und das sind ja nicht nur wir, sondern alle, hoffentlich.
Genau,
So.
ich finde das auch total cool. Also ich finde es, mich interessiert das auch ehrlich immer wirklich, das zu lesen, finde ich total spannend und interessant und dann eben auch mal cool auf so Filme zu kommen, die man noch nicht kennt oder eben wie jetzt zum Beispiel bei Finn, wenn der so ein Lucky Number 11 nochmal erwähnt, dann denke ich, yo, ach stimmt, der ist gut, den muss ich echt mal wieder gucken oder so. Die Verurteilten, da will ich jetzt nicht spoilern, aber der wird hier auch noch bei einer Platzierung vorkommen, das kann ich versprechen.
Der wird in unseren beiden Top 50 noch auftauchen. Das
Oh,
ist jetzt ein
okay, das
Spoiler.
war ich war mir gar nicht ganz sicher, ob der bei dir zwingend drin ist, aber das freut mich umso mehr.
Das waren die drei Einsendungen. Jetzt dürfen wir nochmal unsere Liebe zum Film kundtun.
Ja.
Lukas, was ist dein Platz 49? Du hattest ihn letztes Mal angeteased.
Ja. Also es ist so, mein Platz 49, ich mache es jetzt schnell und knackig, weil ich rede fast jede Folge über diesen Film.
So.
Es ist
Ah.
Ein Horrorfilm aus dem, man kann sagen Horror-Drama, das möchte ich mal einmal spezifizieren, ein Horror-Drama aus dem Jahr 2018 vom Regisseur Ari Aster. Das war sein Langfilmdebüt. Es ist Hereditary. Und ich glaube, auf Deutsch hat er den fantastischen Titel Hereditary Erblich oder irgendwie sowas, oder?
Hereditary, das Vermächtnis.
Ach, das
Also,
Vermächtnis, das ist gar nicht so
okay.
schlecht, das ist gar nicht so schlecht.
Ja.
Er ist in der Amazon Prime Flatrate enthalten. Also wer ihn gerade sehen möchte, und Amazon Prime hat, herzlichen Glückwunsch. Es ist so, wir haben das ja immer so ein bisschen aufgeteilt. Hereditary ist jetzt Platz 49. Mein First Blood ist. Ich habe den Film im Kino gesehen in einer lauen Sommernacht mit meinem Freund Fabian. Und danach haben wir auch, ich weiß auch, dass wir danach irgendwie noch draußen saßen an der frischen Luft und ein Bierchen getrunken haben und darüber philosophiert haben. Fabian bringt nicht so richtig schnell aus der Fassung. Ich bin immer noch auf der Suche nach dem Horrorfilm, der ihm wirklich gruselt. Habe ich damit nicht geschafft. Also er fand Hereditary gut, das weiß ich noch, aber dass er ihn jetzt irgendwie total schockierend fand, weiß ich nicht. Ich hingegen fand ihn total schockierend. Und er hat mich auch bis in meine Träume verfolgt. Das ist aber hier jetzt dezidiert positiv gemeint. Dieser Film ist fantastisch. Right Stuff ist jetzt das zweite. Da soll man ja immer sagen, was man wirklich gut fand. Erstmal hat der Film fantastische Schauspielleistung, was wirklich nicht immer so ist bei Horrorfilmen.
Ja.
Horrorfilme sind schon auch prädestiniert dafür, dass da Leute, die nicht so bekannt sind und auch nicht so viel Geld kosten, sage ich jetzt mal, mitdrehen und irgendwie ihre ersten Versuche machen im Schauspielern oder dass es halt auch nicht so wichtig ist, weil da halt da ein Arm abfliegt und da ein Kopf durch die Luft wirbelt und so weiter. Aber das ist wirklich ein Charakterdrama. Und das fand ich daran so toll. Es ist ein Hochglanzprojekt. Also es ist auch wirklich ein Film, der fantastisch ist, ein fantastisch inszenierter Film. Also da ist jetzt gar nichts von B-Movie-Feeling oder so. Es ist ein wirklich ein High-Class-Horrorfilm. Und der einfach toll geskriptet ist und eine tolle Idee hat. Und das finde ich toll. Ich finde es toll, wenn Horror aus der Schmuddelecke rauskommt. Und aus der Ecke von, ja, wir machen den 10. The Purge und den 17.000. Paranormal Activity mit 1 Million Budget, damit der dann am Ende 100 Millionen einspielt. Hereditary ist wirklich ein grandioser, hochqualitativer Film. Und meine Lieblingsszene ist gleich mit meinem Zitat, geht auch mit meinem Zitat zusammen.
Ja.
Das ist eine Szene, die auch unter anderem Goldener Lauch prämiert ist. Und diese Szene spielt an einem Essenstisch und hat tatsächlich den Goldenen Lauch 2018 gewonnen für beste Szene Spannung. Und zwar ist es da so, dass sich Mutter und Sohn streiten.
Ja.
Es ist in dem Film so, es passiert eine große, also es passieren viele große Tragödien und die Familie wird auf eine Zerreißprobe gestellt. Ich möchte gerade nicht spoilern, was passiert. Aber die Mutter und der Sohn zoffen sich dann die ganze Zeit am Tisch irgendwann. Es schaukelt sich so hoch und am Ende ist es so, dass die Mutter dann sogar aufsteht und ich weiß gar nicht, ob sie sogar ein Messer in der Hand hat oder so.
Ja.
Aber natürlich ein Messer, was man jetzt brauche, um den Braten zu schneiden, also ne, und sonst. Und sie rastet halt total aus und da dachte ich so, ja, Mann, Mann, das ist realistisch. Sowas passiert, sozusagen Schmerzen, Verletzungen, die hochkochen und dann, oh, plötzlich stehst du da und hast das Messer in der Hand. Und das fand ich deswegen so spannend, ne? Und der Film ist wirklich auch nicht vorhersehbar. Also der Film ist wirklich, das hätte auch passieren können, oder ich will gar nicht sagen, was passiert. Also es kann in dieser Szene alles passieren. Das ist bei The Purge gar nicht so. Bei The Purge weißt du, ah ja, als ob jetzt die Tochter abgeknallt wird. Nee, um die Ecke kommt jetzt jemand, der sie rettet. Das ist in diesem Film nicht so. Genau.
Ja, geil ist auch an Hereditary, das hast du jetzt auch praktisch gesagt. Das ist einfach geil, dass der sich wie so ein Drama entwickelt und im Prinzip auch ein Familiendrama bleibt und dann irgendwann
Ja,
natürlich
ja.
richtig hart ausrastet, was so Horror und so angeht. Ich kann nur allem, was du sagst, zustimmen und allen empfehlen, den zu gucken, die jetzt nicht zu zart beseitet sind.
Genau,
Den
ich
kann
habe.
man es auch empfehlen, aber dann möchte ich keine Garantie übernehmen, wie man sich hinterher fühlt.
Nee, also ich weiß wirklich, ich kenne ein paar Leute, denen würde ich den Film wirklich aufs Verrecken nicht zeigen, selbst wenn sie darum betteln würden, weil ich weiß, dass die mich danach verfluchen werden. Und ich musste damit auch erstmal klarkommen. Ich kann auch nicht sagen, bei manchen Horrorfilmen hilft es, den zweites Mal zu gucken, weil man dann schon weiß, was passiert. Das hat bei Hereditary nicht so richtig geholfen. Der ist schon auch beim zweiten Mal noch echt, geht echt an die Nieren. Und das liegt halt auch daran, dass er geht jetzt gar nicht nur mit dem Horror an die Nieren, sondern eben auch mit der Geschichte, die wirklich sehr tragisch ist. Und das macht eigentlich fast jeden guten Horrorfilm aus, finde ich. Der Film ist nur auf Platz 49 bei mir, weil es natürlich schwierig ist, so einen Film, der einen echt umwühlt, ist natürlich schwierig, den so, da so eine komplette Liebe für zu entwickeln. Und ich würde auch sagen, bei Hereditary überwiegt bei mir die Begeisterung und sag ich mal, dass ich meinen Hut ziehe vor diesem Film, als dass ich ihn liebe und mir hier jetzt jede Woche reinziehe, ne?
Ja, aber wir haben ja letztes Mal schon darüber gesprochen, dass Platz 49 eher nichts bedeutet im Sinne von nur, sondern der ist in den Top 50 von den
Ja,
über 1000
ja.
Filmen, die du geguckt hast, ist das
Ja.
einer der 50 Filme, die du wirklich ins Herz geschlossen hast. Auch wenn du natürlich recht hast, das ist bei Hereditary schwierig, sowas zu sagen.
Ja,
Ja,
ja.
was ist dein Lieblingszitat aus dem Film?
Nee, das Zitat habe ich jetzt gerade wieder verworfen, weil das ist, es gibt nicht so ein catchy Zitat. Ich habe mir das hier eigentlich nur abgespeichert wegen der Szene. Sie sagt am Ende auf Deutsch, glaube ich, und deswegen kann ich auch nichts vergeben. Das fand ich ziemlich krass. So now I can't accept it and I can't forgive. Because nobody admits anything they've done. Und ich glaube, auf Deutsch sagt sie noch in diesem Haus oder so. Und da sagt sie, glaube ich, weil hier niemand zu irgendetwas steht, was er getan hat in diesem Haus. Das ist jetzt als Zitat so also für sich genommen jetzt nicht irgendwie krass, aber diese Szene ist einfach auch wegen dieser Pointe dann wirklich, geht wirklich ans Herz.
Ja, Zitat steht ja ganz oft im Kontext.
Ja.
Wirkt
Wir
dann.
haben jetzt gesagt, dass wir was ganz Verrücktes jetzt mal machen.
Crazy, was
Wir
kommt
sind,
jetzt?
wir machen ganz viele verrückte Dinge heute. Wir machen jetzt, ich gebe noch mal kurz einen kleinen Einblick in die Lauchhistorie. Wir haben jetzt diesmal beide einen Film, der tatsächlich das Glück hatte, für den goldenen Lauch aufzutauchen. Und
Ja.
zwar hat bei mir Hereditary 7 goldene Lauchs gewonnen. Das ist die zweitmeisten goldenen Lauchs, die ein Film in der Geschichte des goldenen Lauchs bei mir geholt hat. Mehr geholt hat nur ein anderer Film, über den wir gleich, glaube ich, sprechen werden, weil du ihn auf deinem Platz 49 hast.
Keine Ahnung.
Bei mir gewonnen hat der Hereditary den Goldenen Lauch für die beste Kinderdarstellerin Millie Shapiro, für den besten Nebendarsteller Alex Wolff, für den interessantesten Plotpoint, nämlich was ist der wahre Horror? Und das ist eben dieses. Hereditary hat dann irgendwann auch einen klassischen Horrorfilm-Spin mit seiner übernatürlichen Komponente, aber eigentlich geht es um das, was Menschen einander antun können, gerade weil sie sich sehr nahe stehen, wie eine Familie. Und das fand ich wirklich toll gemacht. Dann hat er gewonnen, beste Szene Emotion, beste Szene Horror. Das ist das Ende in dem Film, das so wirklich ein krasser Climax ist. Beste Szene Spannung, habe ich gerade schon erwähnt. Und beste Filmmusik, Colin Stetson. Ja.
Siebenfach Lauch prämiert.
Wie bei 11 Nominierungen, genau.
Das also, wollte ich gerade fragen. Krass.
Ja, ja.
Das ist jetzt Lauchhistorie. Das machen wir jetzt bei jedem Film. Versuchen wir es, über den wir sprechen, in dieser Kategorie, der auch bei den Lauchs aufgetaucht ist. Das heißt, der darf nicht zu alt sein.
Ja.
Er muss, darf spätestens im Jahr 2014 rausgekommen sein. Davor gab es den Goldenen Lauch noch nicht.
Richtig, richtig. Es gibt dann immer noch den All-Time-Goldenen Lauch. Das kann sein, dass er dadurch noch was abgeräumt hat.
Ach ja, ja, stimmt.
Ja, ja. Ja. Okay, Jano, wer ist denn bei dir auf Platz 49?
Ja, bei mir ist es weder ein Horrorfilm noch ein Familiendrama. Doch, im weitesten Sinne ist es ein Familiendrama. Könnte man, ja,
stimmt.
Könnte man ja so betiteln, ohne völlig falsch zu liegen.
Ja.
Es ist aber ein Science-Fiction-Film. Und zwar ist es ein Sequel, eine Fortsetzung. Und zwar eine Fortsetzung, die ja, 35 Jahre nach dem Original rauskam. Und zwar ist es Blade Runner 2049 oder Blade Runner 2049, je nachdem, wie man es gerne ausspricht. Es ist die Fortsetzung des Harrison Ford-Kultfilms Blade Runner aus den 80ern.
Yes.
Ist 2017 ins Kino gekommen. Und ich habe ihn damals, ich weiß, dass wir, also wir beide schätzen Blade Runner sehr, wir lieben den nicht, aber ich schätze den auf jeden Fall sehr als Kultfilm. Der ist auch schon ist Teil der Filmgeschichte auf irgendeine Weise. Und wir waren ein bisschen skeptisch, als es hieß, dass eine Fortsetzung da 35 Jahre später produziert wird. Der Trailer sah aber cool aus.
Und ich bin dann tatsächlich ja niemand, da hat ja keiner nach gefragt. Ne? Also klar, es ist ein Kultfilm, aber es ist jetzt nicht so, dass es irgendwie, also man dachte so, okay, wir beide, die wir jetzt Filmfreaks sind, klar interessieren wir uns für sowas wie Blade Runner, aber ich kann dir sagen, 90% meines Freundeskreises kennt den Film nicht.
Ja.
Und ich würde mal sagen, 75% hat wahrscheinlich noch nicht mal davon gehört.
Richtig, stimmt.
Ja.
Gut, dass du das erwähnst. Ich bin auf jeden Fall, also das stimmt. Deswegen wusste man auch nicht, okay, was wird Blade Runner 2049? Ich bin aber tatsächlich am zweiten Tag, als er ins Kino kam, direkt ins Kino gegangen abends, habe mir den auf Englisch angeguckt.
Ja.
Und ich war überwältigt. Sonst wäre er nicht in meine Top 50 gekommen. Ich war überwältigt und zwar vor allem war ich visuell überwältigt.
Ja.
So überwältigt, dass ich einfach zwei Tage später bei der nächsten Gelegenheit, die sich geboten hat, einfach nochmal reingegangen bin und mir den dann auf Deutsch nochmal angeguckt habe.
Ja.
Dass ich also praktisch in den ersten vier Tagen direkt zweimal ins Kino gegangen bin. Und beim zweiten Mal, ich weiß gar nicht, ob ich beim zweiten Mal sogar noch geiler fand, oder mindestens genauso geil. Beim ersten Mal war ich wirklich überwältigt, dass ich dachte, okay, geiler noch, als ich den jemals erwartet hätte.
Ja.
Das war also richtig, also das war, ich weiß gar nicht, ob es das Wort auf Deutsch gibt, also augenöffnend für mich. Also es war wirklich, du hast das letzte Mal gesagt, Jaw-Dropping gibt es auf irgendwie diese schöne Wortschöpfung im Englischen.
Ja.
Da gibt es gar keine deutsche Entsprechung direkt für, aber das war wirklich
da so. Da klappt einem die Kinnlade runter.
Ja, das klingt auf Deutsch nicht so geil, ne? Aber es war wirklich so, dass ich staunend da saß auf dieser audiovisuellen Bildgewalt. Ja, der Right Stuff ist nämlich genau das.
Ja.
Dieser Film ist visuell ist sehr spektakulär. Das ist wirklich jedes einzelne Bild oder jede einzelne Einstellung in diesem Film ist wie so ein Gemälde, was man sich in ein Museum hängen würde, muss man wirklich sagen.
Ja.
Finde ich. Ach, das sind einfach, das sind großartige Gemälde. Das, ja, also das ist ein audiovisuelles Erlebnis. Und ich bin der Meinung immer noch, auch wenn der jetzt natürlich nicht mehr im Kino läuft, Jahre später, man sollte diesen Film auf dem biggest screen possible sich angucken.
Ja.
Also auf dem, so ja, auf stimmt. einer möglichst großen Abspielplattform und mit möglichst gutem Soundsystem, weil da liegt definitiv die Stärke dieses Films. Was haben wir noch? Achso, die Lieblingsszene. Ganz schwierig, finde ich.
Mhm.
Weil es jetzt nicht so die eine Knackpunktszene gibt. Die Lieblingsszene von mir würde ich jetzt sagen, oh, ich habe ganz vergessen zu sagen, worum es eigentlich in diesem Film geht, ne? Also, für alle, die jetzt immer noch interessiert sind an diesem Film, es geht um den Replikantenjäger in einer fernen Zukunft im Jahr 2009. Menschen und Replikanten, das sind geklonte Menschen, die für einen bestimmten Zeitraum leben und für niedere arbeiten. Das sind Arbeitssklaven im Prinzip, Arbeitssklaven, so Arbeitsdrohnen, aber menschlich im Prinzip, die aber keine echten Menschen sind, auch nur eingepflanzte Gedanken haben. Es geht dann darum, natürlich Groß und Ganzen gibt es um die Frage von Herkunft, um was macht einen Menschen aus. Es geht um Identität eigentlich, ne? Ja, und Ryan Goslings Figur, der Officer K, der Replikant ist und Replikantenjäger gleichzeitig, ist auf der Suche,
Ja.
der ist auf der Suche nach Identität. Und er kommt dann irgendwann in der Wüste, in so ein altes Casino, wo er hofft, Harrison Fords Figur zu treffen. Und er geht da durch diese Wüste hin und das ist so eine, ist wie so ein Traum, so eine Trance-Landschaft, so eine verstaubte Wüste, wo man kaum 10 Meter weit gucken kann. Und wandelt da so durch, geht so an so verlassenen Statuen entlang und dann in so einen Eingang, der so palastartig wirkt. Das finde ich eine ultra geile Szene. Das ist eine Szene wie aus so einem Kunstwerk. Ja, es ist aber auch eine geile Szene, ist diese, wo er dann so über das Los Angeles der Zukunft, dieses L.A. Noir, nenne ich es mal,
Ja.
so mit seinem Polizeiauto da fliegt und man so diese Stadt sieht und dazu dann so ein richtig geil, dieser dröhnende Soundtrack. Ja, du weißt,
Stimmt,
glaube
Hans Zimmer
ich.
und Benjamin Wallfisch, ne?
Ja, also dann kommt so die ganze Zeit so, ja, weiß ich gar nicht, was sind das für Töne? So wie so ein Horn klingt die ganze
Ja.
Zeit, dröhnt einem so richtig entgegen und er fliegt da über diese dystopische Stadt. Das ist also wirklich genial. Die Geschichte ist auch ziemlich geil, aber die Stärke ist absolut, wie dieser Film aussieht und wie dieser Film wirkt. Lieblingszitat
Hast du noch eins?
ist eine andere Szene und zwar ganz am Anfang fliegt er zu oder fährt zu einem hin, wo er vermutet, dass das ein Replikant ist, den er töten muss.
Ja.
Und dann unterhalten die sich vorher noch in der Küche. Dann kämpfen die miteinander, er versucht ihn zu töten. Und dann sagt der andere Typ, der übrigens interessanterweise von Dave Bautista gespielt wird,
Ja.
Sepper Morton heißt die Figur nämlich. Und der sagt dann, also beschwert sich dann darüber, dass die neue Version, das ist eine alte Replikantenversion und Ryan Gosling ist praktisch die neue Version, das Update, dass er sei damit glücklich, die Scheiße wegzumachen. Und dann sagt Sepper Morton, weil du noch nie ein Wunder gesehen hast.
Ja.
Und dann stirbt er. Zitat, bekommt im Laufe der Handlung noch eine tiefere Bedeutung auch.
Und das lässt ihn auch nicht so richtig los. Das
Das
ist
lässt ihn auch
schon.
nicht los und das ist ziemlich gut, es trifft so ziemlich gut, finde ich, auch so diesen Kern von von dem Film, worüber dieser Film so vor sich hin philosophiert. Ich will
Auf
jetzt auch
jeden
gar nicht
Fall.
verraten, was dieses Wunder ist, von dem er spricht.
Ja, also.
Das ist ein geiles Zitat, das hat mich nämlich auch nicht mehr losgelassen. Ich habe mich beim ersten Mal gefragt, hey, was meint ihr denn damit? Ne, das ist auch so ein bisschen mysteriös, warum er das sagt. Und er sagt das auch so mit so einer, so tragend, so dass man merkt, okay, das ist jetzt irgendwas Wichtiges.
Ja.
Aber ich habe mich dann gefragt, ja, was soll das denn jetzt? Beim ersten Mal. Und dann irgendwann wird einem das so ein bisschen klar. Hat mich auf jeden Fall gepackt. Und
Ja.
möchtest du
Wer
noch
den
was?
Film sich angucken, wer den Film sich angucken
Ja.
will, der hat momentan Probleme, weil es ihn in keiner Flatrate gibt. Allerdings ist es natürlich ein Film, den man sich auch an allen möglichen Stellen leihen kann und der es auch sonst wert wäre, sich ihn anzuschaffen. Für alle, die den vielleicht schon irgendwo haben oder so, oder sich den ausleihen können, es empfiehlt sich davor, die drei kleinen Kurzfilme,
Stimmt.
die tatsächlich vom Sohn von Ridley Scott gedreht wurden. Luke Scott heißt er, glaube ich. Ridley Scott, eben der Regisseur des Originals, gedreht wurden, empfiehlt sich, die vorher zu gucken, wenn man sonst nicht so in dieser Welt drin ist. Das sind coole kleine Schnipsel. Einer ist, glaube ich, eine Viertelstunde lang und die anderen beiden sind, glaube ich, nur 5, 6 Minuten lang. Ist ziemlich cool, um da irgendwie in die Stimmung zu kommen.
Man muss den Original Blade Runner nicht geguckt haben, um ihn zu verstehen. Der
Nee.
funktioniert auch eigenständig. Er ist natürlich wesentlich einfacher und vieles macht dann mehr Sinn, sage ich mal,
Ja.
wenn man den Original kennt, weil das sozusagen in der gleichen Welt spielt und die Grundidee ähnlich ist. Es ist aber nicht zwingend vonnöten. Man muss sich jetzt nicht den alten reinziehen. Blade Runner 2049 geht nämlich 160 Minuten, ist also alleine schon lang genug eigentlich.
Ja. Es ist aber schon natürlich eine klassische Fortsetzung. Also
Ja.
es bedeutet auch, also ihr werdet natürlich gewisse Einbußen haben, wer das Original nicht kennt. Und es ist, glaube ich, schon auch so gewollt. Also es gibt so im Speziellen eine Figur im Film. Das ist halt die Weiterführung von deren Geschichte. Aber sonst würde ich dir auch recht geben. Ich habe es auch mit einem Freund zusammengeguckt, der den Original nicht kannte und den Film trotzdem toll fand. Ja.
Ja, also es ist schon so, auch, ich sag mal, ich bin bewundernswert, dass es diesen Film auch gibt, weil das ist im Prinzip ein Nischenpublikum, das er anspricht, muss man wirklich sagen. Und der ist sozusagen aber eigentlich wie so ein riesiger Blockbuster aufgezogen.
Ja.
Also kommt extrem spektakulär daher. Und jetzt, wo wir das mit der Fortsetzung gerade sagen, ich liebe den auch so, weil der es tatsächlich schafft, diesen anspruchsvollen Kultfilm Blade Runner, wo man auch dachte, ja, ne, wie kann man daran anknüpfen, was kann der? Der schafft es tatsächlich, ein würdiges Sequel für so einen Film zu sein.
Ja,
Kommen wir
absolut.
aber jetzt zur Historie. Ich fange mal an, der ist ja bei uns beiden aufgetaucht, den haben wir ja beide damals im Kino ja gesehen. Hereditary hatte ich ja leider zu spät gesehen. Und zwar hat es tatsächlich Blade Runner 2049 geschafft. Wer sich erinnert, es gibt 40 goldene Lauchkategorien bei uns immer.
Ja.
In 13 davon hat er von mir eine Nominierung abgestaubt. Beziehungsweise
Krass,
in
ja.
12 Kategorien, weil in einer wurde er gleich doppelt nominiert und hat auch gewonnen. Er hat interessanterweise, weil das ein sehr starker Jahrgang war, nur drei gewonnen, weil die Konkurrenz extrem hoch war. Wir werden von der
Ja.
Konkurrenz in diesem Jahr noch öfter hören.
Ja.
Und zwar hat er drei gewonnen, und zwar für den besten Money Shot, für dieses, wo er über die Stadt fliegt. Und zusätzlich nominiert war in der Kategorie auch noch für das Intro, mit dem die Szene, wo fängt mit einem Auge an, so ein Shot von einem, also von, wie nennt man das denn, der Pupille oder der Iris.
Ja.
Und dann weitet sich das aus über so von so Farmen und Feldern außerhalb von Los Angeles, glaube ich. Er hat auch gewonnen in der Kategorie logischerweise für bestes audiovisuelles Erlebnis.
Ja.
Obwohl es in der Kategorie tatsächlich einen geteilten Sieg gab, weil es zwei Filme gab, die mich in dieser Hinsicht im Jahr 2017 völlig.
Ach, das war der historische Doppelsieg. Ja, stimmt.
Ja, der ist.
Ja.
Ja, viele werden sich erinnern an diesen historischen
Ja.
Doppelsieg. Und für das beste Produktionsdesign hat er auch
Ja.
gewonnen, weil das einfach so diese Zukunftsvision sieht einfach fantastisch aus. Er war unter anderem noch nominiert in Bestes Zitat für das von mir vorgetragene Zitat. Logischerweise auch in der Kategorie Bester Film in dem Jahr. Ist er aber nicht Sieger geworden. Beste Nebendarstellerin für Ana de Armas.
Ja.
Für bestes Intro ist er nominiert gewesen. Für den besten Soundtrack. Für das coolste Fortbewegungsmittel, nämlich dieses Polizeiauto von
Ja,
Van Gogh.
das ist auch mega geil.
Wie gesagt, war er in Money Shot nochmal nominiert. War nominiert für den besten Trailer. Obwohl ich finde, ich habe mir den vorhin nochmal angeguckt. Der F Trailer verkauft den Film ein bisschen anders, als der Film ist. Also der
Ja,
F
ja.
Trailer verkauft den. Da könnte man fast enttäuscht sein, wenn man den Film dann guckt, weil der Trailer suggeriert ein bisschen einen anderen Film.
Aber der Trailer ist an sich toll, ja.
Der Trailer an sich ist halt geil. Coolster Style war noch nominiert für Wunschliste 2018, davon will ich mehr. Blockbuster mit Tiefgang habe ich es genannt damals.
Ja.
Und für das beste Sequel war er nominiert. Hat es nicht gewonnen, auch weil in der Kategorie einfach noch ein anderes grandioses Sequel war. Das war ein genialer Jahrgang. Naja, so viel dazu. Teasern wir. Der Jahrgang 2017 wird noch öfter auftauchen, das kann ich dir garantieren. Bei dir und bei mir, da bin ich mir sicher.
Auf jeden Fall. Kannst du noch drei kurze Tipps geben zu deinem Platz 48?
Ja, die Handlung geht um eine Gruppe.
Ja.
Es ist über den Regisseur von diesem Film haben wir ja in dieser Folge gesprochen.
Okay.
Und das letzte, es gibt eine Szene, die gehört zu meinen absoluten Lieblingsszenen.
Okay.
Aller Zeiten.
Meine Tipps sind, mein Film ist Teil 2 einer Trilogie. Mein Film ist von einem Mann inszeniert, der einmal als der Nachfolger von Steven Spielberg galt.
Ich
Mein
weiß.
Film ist ein Kammerspiel. Okay, ihr könnt natürlich schon mal mitraten, das ist natürlich relativ schwierig, das ist uns auch bewusst, aber vielleicht habt ihr ein bisschen Lust, dann in die nächste Folge auch reinzuhören, obwohl ihr von unseren Plätzen 48 und 48 erst bei der übernächsten Folge hören werdet, denn jetzt
Jetzt
kommt's.
kommt's.
Unsere nächste Folge ist ja Folge 20, also unser zweites kleines Jubiläum. Und dafür haben wir einen fantastischen Gast, und zwar den Komponisten unseres Jingles. Der
Golden.
goldene Lauch, der da seine Stimme hat dafür Pate gestanden, er hat es zusammengeschnibbelt, er hat uns praktisch den ganzen Erfolg verschafft.
Und er
Und
ist auch einfach ein geiler Typ.
er ist ein geiler Typ, er ist ein toller Freund, er ist zu Gast und er wird uns eine Revanche bescheren im Quiz. Er hat auch ein Quiz für uns beide gemacht, wo Jano und ich wieder gegeneinander antreten. Ich muss natürlich meine Ehre zurückgewinnen, das ist ja ganz klar. Und
Die
wir
Rache
feiern mit
des
ihm
Lukas.
die Rache des Lukas, genau, Episode 2. Ja? Und darauf dürft ihr euch dann in der nächsten Zeit freuen. Und
Ich freue mich
ansonsten,
schon drauf.
ich freue mich auch, aber du solltest dich nicht zu früh freuen, denn ich werde dich natürlich zerstören.
Sprich ruhig weiter. Wolltest du sonst noch irgendwas
Ich wollte
sagen,
sonst
was
noch
dir hinterher auf die Füße fallen könnte?
ich wollte eigentlich nur noch dir und allen da vor den Lauschgeräten sagen, bleibt gesund. Und es war mal wieder eine innere Freude.
Ja, es war mir ein inneres Blumenpflücken.
Ja, genau. Bis
Ja,
zum
und schickt
nächsten.
uns eure Lieblingsfilme. Das
Gerne.
fand ich einfach geil. Ja, diese Begründung da, ach ja, da bekommt man einfach Bock, die Filme auch zu gucken.
Ja, und das machen wir jetzt. Und bis dahin,
Ja.
Bussis.
Auf Wiedersehen, a bientôt.
Goldene